Sandor Dreieck, der neue Energie-Cottbus-Podcast mit Radio Cottbus-Chef Ronny Gersch, Edelfan TG und Ulf von Energie FM. Sandor Dreieck, der neue Energie-Cottbus-Podcast,
wird präsentiert von Feldschlösschen. Deine Stadt, dein Bier. Freu dich drauf für Cottbus und Brandenburg. Und Schenker Fahrrad und Service, dein Fahrrad- und E-Bike-Profi in Cottbus. Über 1000 Markenräder und E-Bikes auf Lager. Leasing mit allen führenden Anbietern. Fahrradschenker.de. Zufrieden mit dem Fahrrad.
Ja, an einem Montagabend, Männer, ich glaube, das merkt man immer bei uns im WhatsApp-Kanal, wenn wenig geschrieben wird, dann hat jeder von uns so ein bisschen mit dem Spiel zu tun. Und wir haben nach dem Spiel gestern gar nicht geschrieben und heute bis kurz vor diesem Podcast nicht geschrieben. Erst dann kam das erste Lebenszeichen. Und ich denke, das hat immer eine Bedeutung.
Ja, so muss jeder erstmal mit sich selber das ausmachen, verarbeiten. Ja, man hat dann einfach auch genau keine Lust dann irgendwie sozusagen, wo man sagt, ich will heute nicht darüber diskutieren. Und das ist dann, wenn dann man kommt so früh irgendwie auf Arbeit und dann kommen so die ersten Leute, na, Mensch, war doch nichts. Und dann denkst du so, halt die Klappe, ich will da jetzt gar nicht drüber reden. ja, aber wie gesagt, wir sind ja die Energie Cottbus Selbsthilfegruppe. Mal gucken, wie wir heute aus der Sendung rausgehen nach, keine Ahnung, Stunde, ja. 90 Minuten, wie lange auch immer wir das verarbeiten werden.
Ja, aber ich glaube, es muss verarbeitet werden. Also es ist, glaube ich, eine Geschichte, die muss man, glaube ich, besprechen.
Heute können wir reden drüber. Also mir war gestern auch nicht nach Reden, Schreiben, irgendwas. Ich habe dann einfach nur ausgemacht. Zwar nicht gefrustet und nicht wütend, eigentlich mehr so enttäuscht. Aber mit so einem, das ist immer ganz gut, dass wir so einen Tag Ruhe haben. Das ist immer, man kommt dann so runter, man wird auch sachlicher, kommt aus der Emotionalität raus. Und dann kann man auch so ein Spiel, sag ich mal, von uns vernünftig mal auseinandernehmen und mal genauer drauf schauen und nicht so emotional. Das ist schon mal ganz gut, dass wir Abstand haben.
Ja, stell dir mal vor, wir würden Sonntagabend 2 Stunden nach dem Spiel sprechen.
Nee.
Sachliche Analyse sieht dann, glaube ich, ein bisschen anders aus, oder?
Ja, also beneide ich die Trainer und Spieler, also die teilweise nach 5 Minuten nach Abpfiff da irgendwie Worte finden müssen und dann, sage ich mal, noch in der Pressekonferenz noch auf Fragen antworten und so weiter. Da, ja, man merkt natürlich schon, dass dann irgendwie so der ein oder andere Trainer auch mal schmallippig wird und da jetzt nicht wirklich antworten will. Also hat Pele Wollitz gestern auch so ein bisschen gemacht. Ne? Aber wie gesagt, ich könnte das nicht. Also ich würde da wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, nichts sagen oder nichts Sinnvolles, weiß ich nicht.
Ja. Naja, war schon gestern in der Pressekonferenz, das hat man schon gemerkt. Er war ein bisschen anders als noch in der letzten Woche. Also letzte Woche war ja die Presse, die war ja über eine halbe Stunde, das war ja Wahnsinn. Und gestern wollte er gar nicht so viel sagen. Er hat zwar inhaltlich dasselbe gesagt wie letzte Woche, da haben wir uns ja noch ganz schön gewundert über die Kritik, aber inhaltlich hat er die ja diese Woche wiederholt, sicherlich zu Recht, aber hat das nicht mehr so ausführlich geschildert. Und das, was er da gesagt hat, das ist schon ganz schön hart. Ja, aber ich glaube, gestern hat man dann nach dem Spiel gemerkt, warum er das gerade sagt. Denn er hat ja im Grunde genommen gesagt, wir sind noch nicht zweitligatauglich.
Ja, also wenn man das Spiel gestern in Betracht zieht, konnten wir da wirklich nicht viel gegensetzen. Und so der ein oder andere Bielefelder, auch Journalist oder so weiter, der sich da mit denen ein bisschen auskennt, hat jetzt auch gesagt, es war jetzt nicht irgendwie eine Mega-Leistung von Arminia Bielefeld. Ne? Also wir haben es denen natürlich relativ einfach gemacht. Wie gesagt, individuelle Fehler fand ich ganz interessant, dass da Pele, ich sage mal immer so antizyklisch in den Pressekonferenzen ist, weil er halt nicht dann nochmal extrem draufhaut, ja. Also ich sag mal, bei dem vor dem 2-0 der Fehler von Pelivan, da sagt er halt, er kann mal passieren. Ja, da gibt's natürlich Leute, die sagen, nee, kann nicht passieren, ne? Also oder sollte nicht passieren. Das ist ja irgendwie so das Blödeste, was er mir einfällt, ist ja dieser Klassiker, dass man sagt, du bist letzter Mann, da geht man jetzt nicht in einen Zweikampf. Ja. Fand ich aber trotzdem, wie gesagt, das Interessante an der Sache, Fehler hast du passiert, kann man nicht rückgängig machen. Interessant fand ich aber Pele, wie er sozusagen dann nach außen zumindest dann umgeht mit den Leuten. Ja, und weiß sozusagen, ich kann jetzt nicht noch draufkloppen auf die Jungs. Ja. Also die wissen selbst, dass das nicht gut war und dass wir nicht viel entgegensetzen konnten. Haben wir in der zweiten Halbzeit ein bisschen versucht, mit ein bisschen Willen was zu machen, vielleicht irgendwie ein Tor zu erzielen, ja, und irgendwie eine Chance zu erspielen. Aber irgendwie war da völlig der Wurm drin, sage ich mal. Und jetzt ist halt die Frage, ist das unser Leistungsgesicht?
Wenn ich hoffen. Pille Wollitz hat es ja, wie gesagt, in verkürzter Form schon ähnlich wie letzte Woche schon formuliert. Können wir auch eigentlich mitgehen, würde ich sagen. Und Lotka und Tolli hatten sie auch nach dem Spiel gleich im Interview. Die haben das selber auch schon so gesehen, knallhart. Also da wurde ich auch nicht rumgeeiert und sie nicht in Phrasen geflüchtet. Es wurde auch klar angesprochen, dass man sich das überhaupt ganz anders vorgestellt hatte. Viel mehr, dass man viel mehr in die Zweikämpfe reingehen möchte und dadurch ins Spiel findet. Aber das haben wir ja überhaupt gar nicht ansatzweise geschafft. Und das ganze Spiel eigentlich an Arminia abgegeben. Wir sind ja teilweise wirklich, ja, hört sich doof an, hinterhergerannt einfach nur. Wir sind gar nicht in die Zweikämpfe ansatzweise reingekommen. Überhaupt keiner von uns. Und das ist eben da, was Pele Wollitz ja auch meint. Auch er hat ja beide Spiele zusammengenommen. Er hat ja das 96-Spiel und das auf der Alm genommen. Und von beiden geredet, dass wir eben die Zweitligatauglichkeit definitiv noch fehlt. Also klar, die drei Tore gegen Hannover, die dürfen uns auch nicht die Augen verkleistern. Die hatten gestern ja auch wieder die Szene, dass man sich, glaube ich, in der 66. Minute das erste Mal gefreut hat, dass der Ball überhaupt mal ansatzweise Richtung Arminkasten gegangen ist. Kersten musste, glaube ich, gar nicht mal hin. Der musste, glaube ich, im ganzen Spiel nicht einen Ball halten. Aber das ist ja was Pele Wollitz anspricht, ist ja wichtig, dass er es anspricht. Wir müssen uns ja nicht schönreden oder uns in irgendwelche Hoffnungen reinhangeln. Es muss angesprochen werden und da müssen auch Veränderungen her. Wir haben ja letzte Woche schon angedeutet, Transferfenster ist ja Gott sei Dank noch offen. Und man hat auch gesehen, dass man reagieren muss, definitiv. Also der aktuelle Kader, da hangeln wir uns durch die Gegend, aber da kommt nicht viel Produktives dabei raus.
Naja, wir haben in zwei Spielen, und das ist schon ein bisschen erschreckend, weil das ja in den letzten Jahren genau unsere Chance, unsere Stärke war, haben wir in zwei Spielen keine einzige Torchance rausgespielt. Und das kennen wir eigentlich gar nicht. Das kennen wir von unserem Team nicht, dass es uns nicht gelingt, Torchancen zu kreieren. Das war schon frappierend gegen Hannover 96. Da haben wir noch gesagt, okay, das ist eine Spitzenmannschaft, die spielt im Bundesliga-Aufstieg mit. Jetzt haben die auch einen Fehlstart. Huch, zwei Spiele, kein Punkt. Ne, kann auch passieren. Wobei das für mich jetzt schon in dem Spiel überraschender war, dass wir uns gegen Bielefeld so schwer getan haben, die ja nun eigentlich zumindest von den Erwartungen her nicht so weit oben spielen werden wie Hannover wahrscheinlich, die werden sie ja noch berappeln, na, dass uns das da überhaupt nicht gelungen ist, das ist schon ein Alarmzeichen. Aber ich sage auch, nach diesen zwei Spielen, ich bin nicht überrascht. Also ich bin auch nicht irgendwie desillusioniert oder hart aufgeschlagen oder irgendwas. Ich habe eigentlich genau das erwartet, weil, das haben wir ja schon in der Auswertung der letzten Saison besprochen, diese zweite Liga ist nicht mit der zu vergleichen, die wir damals verlassen haben. Da hat sich wahnsinnig viel getan inzwischen. Und dass wir Probleme haben werden oder sagen wir Herausforderungen, uns an diese Liga zu gewöhnen, mit dieser Geschwindigkeit. Und ich glaube, das ist ein großes Thema. Das haben wir bei dem Fehler von Dominik Pelivan gesehen, der auch im Interview danach selber sagt, er hätte nicht gedacht, dass der Spieler schon so dicht dran ist. Aber ja, genau das ist die Herausforderung, dass uns das jetzt passiert, dass die Spieler weitaus schneller dran sind und dass das Spiel viel schneller läuft. Und das wird Zeit brauchen. Und ich bin nach wie vor, ich sage nicht Duplizität der Ereignisse, dass uns das genauso gelingt oder ereilt. Aber wenn man sich die Anpassungszeit von Dynamo Dresden in der letzten Saison anschaut, dann ist das nicht so ungewöhnlich. Und ich denke, da sind wir genau jetzt in dieser Phase drin, dass wir uns an dieses Spieltempo, an diese Geschwindigkeit, an diesen Druck und auch an die Qualität, ne, gucken wir uns den dreifachen Torschützen an. Das zweite Tor, das ist mega geil gemacht. Jede Zweitligamannschaft hat irgend so einen Knipser dabei. Das wird uns immer wieder passieren, dass Leute diese Qualität haben, um dann in so einer Situation einen Torwart zu überlupfen. Nochmal mit so einer kleinen Finte Tempo rausnehmen und dann den locken, den Marcel Lotka und dann das Ding drüber. Das wird uns passieren und daran werden wir uns gewöhnen müssen und ich glaube, das wird auch noch ein bisschen dauern. Das ist jetzt nicht gleich im nächsten Heimspiel gegen Fürth, zack, ausgeschaltet und weg. Das ist ein Thema, das wird uns, glaube ich, noch die Hinrunde über beschäftigen.
Man kann ja in der Energiehistorie mal ein Stück zurückgucken und nimmt jetzt mal die 12 Jahre raus, die wir jetzt in der dritten und vierten Liga zugebracht haben, und erinnern uns mal zurück an die Zeiten so von, wie gesagt, von 2000 bis 2015, wo wir halt durchweg in der ersten und zweiten Liga gespielt haben. Also eine Zeit, wo wir uns natürlich heute zurücksehnen. Aber ich kann mich extrem gut daran erinnern, dass wir auch damals in der ersten und zweiten Bundesliga als gestandener Zweitligist genau solche Auftritte immer hatten. Also wir haben auswärts immer mal irgendwie keinen Stich gesehen und 3-0 verloren oder 5-0 verloren auf Schalke, kann ich mich dran erinnern, wo du sagst, naja, also früher auswärts war, schick die Punkte mit dem Bus hin und lass die Mannschaft lieber regenerieren. Ja, das kannten wir sehr stark. Und eine zweite Sache ist, also das Problem, was ich hauptsächlich sehe, ist, dass es vor allem in Bielefeld wieder mutlos war. Ja. Und da weiß ich halt nicht, also da den Kniff zu finden, also den Schalter umzulegen, zu sagen, ja, dann mein Gott, also das war ja genau der Punkt, also wo du sagst, du liegst irgendwie aussichtslos zurück und dann haben wir irgendwie angefangen, weil du dann irgendwie sagst, ja, ist jetzt auch irgendwie egal, also wir liegen 0-3 hinten, jetzt gucken wir mal, dass wir irgendwie ein Tor machen und dann spielst du plötzlich, dann traust du dir was zu, also du machst mal einen tiefen Lauf, du spielst mal einen Pass, den du vielleicht sonst nicht gemacht hättest, weil er irgendwie auf Sicherheit. Und dieses Sicherheitsdenken war ja gerade in der ersten Halbzeit dieser Punkt, dass du immer irgendwie einen Schritt zu weit hinten warst. Und selbst unser eigener Aufbau war es ja so, dass die Bielefelder da einfach eher am Ball waren als unsere Jungs, weil wir einfach nicht die zwei Schritte dem Ball entgegengehen. Und das war alles so viel zu zaghaft und wie gesagt, mutlos, ängstlich. Und das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Aber jeder erinnert sich auch, wie wir in die dritte Liga gestartet sind vor 2 Jahren. Da waren es 2 Niederlagen, die natürlich auch jetzt, sag ich mal, knapp waren oder unverdient. Da hatten wir ja gegen Bielefeld Pech und gegen Dynamo Dresden in Dresden waren wir ein bisschen grün hinter den Ohren, sag ich mal. Und dann haben wir umgestellt. Und dann haben wir uns, also, und das muss die Mannschaft, glaube ich, alleine machen. Also ich glaube, da weiß ich jetzt nicht mal, ob da Pele Wollitz hilft. Die Mannschaft selber muss sich zusammen raufen, hinterfragen und vor allem sagen, okay, was wollen wir? Wir wollten aufsteigen, die Jungs wollten aufsteigen, die Jungs wollten zweite Liga spielen und jetzt sind sie gefordert in der zweiten Liga. Und da gibt's einige, wie gesagt, die letztes Jahr dabei waren, wo ich irgendwie auch das Gefühl habe, das ist noch ein bisschen zu wenig, das ist noch ein bisschen zu viel Handbremse im Spiel und da muss man wahrscheinlich einfach irgendwie, wie gesagt, mutiger werden.
Das Tempo annehmen. Definitiv, das war für mich nach den ersten 10 Minuten, 15 Minuten, war ich so erschrocken eigentlich über dieses permanente, du hast immer das Gefühl gehabt, ständig steht ein Bielefeld auf deinen Füßen rum. Also die waren so schnell da, wie Ronny, wie du schon sagst, du hast kaum die Zeit gehabt für eine Ballannahme, da standen die sofort da. Oder wir sind gar nicht in geregelten, ruhigen, will ich gar nicht sagen, Spielaufbau gekommen. Gar nicht, überhaupt nicht ansatzweise. Es wurde hektisch. Dann wurde angelaufen, der Spieler, Thomas sagt es ja auch, man hatte schon so ein bisschen Angst im Knochen oder zumindest hatte man so das Gefühl. Und dann wurde hektisch weitergespielt, hektisch weiter, ohne wirklich mal zu schauen in die Räume oder ist wirklich jemand frei. Aber Arminia hat uns da so den Zahn gezogen durch das zeitige Anrennen oder Pressing, wie es heute genannt wird. Aber dieses Tempo hat mich schon überrascht, dass das eine andere Messlatte ist gegenüber dritter Liga, die zweite Liga, das war klar. Aber dass das so ein enormes Tempo ist und wie gesagt, wir reden nicht von einem der Aufstiegskandidaten Arminia Bielefeld, sondern ich denke mal eher Mittelfeld und unteres Tabellendrittel werden die sich sicherlich einordnen. Und dass wir da so schon hinterhergerannt sind, so mutlos, wie gesagt, die zweite Halbzeit hat mir schon besser gefallen, das mit den Wechseln auch, man hat das gleich gemerkt, dass wir da viel mehr Mut hatten. Gerade Butler ist ja da wirklich herausgestochen, der dann auch mal einen Arsch in der Hose hat, auf Deutsch gesagt, der da nochmal marschiert ist, der auch den Ball vorne festgemacht hat gegenüber 2-3 Arminen. Das war schon ein ganz anderes Auftreten. Aber der Rest, das war alles, ja, Thomas sagt es ja auch, wir waren irgendwo vom Kopf her, glaube ich, zu ängstlich. Ich weiß aber nicht, wo diese Angst herkam, weil Unterstützung, die war ja mega in Bielefeld. Also was da abging von den Rängen, ich habe selbst von Bielefeld, ich habe auch Kontakt zu ein paar Leuten, die haben da nur geschwärmt von, was unser Block da abgerissen hat. Und da verstehe ich dann nicht, dass eine Mannschaft sowas im Rücken nicht aufsaugt und ein bisschen mehr Mut in den Knochen hat.
Mhm. Vielleicht auch unter der Woche der Schock. mit Erik Engelhardt und dann vorm Spiel vielleicht auch nochmal der Schock, dass du jetzt ohne King Manu spielst und dass auch Jannis Bociaris kurzfristig danach ausgefallen ist. Ich meine, man sieht, ne, das ist natürlich für uns ganz schön viel. Ja, also drei Spieler, die eigentlich fest geplant sind, also ne, die wären ja nicht beim ersten Spiel in der Startelf gewesen, wenn Pedel nicht auf sie setzen würde. Das ist schon ganz schön viel für einen Aufsteiger. Und das ist schon eine ganz schöne Hypothek, mit der du da ins Spiel gehst. Ich habe selber ein bisschen, ich hatte noch keine Hintergründe. Und das haben wir jetzt später erst dann aufgeklärt worden, warum jetzt King Manu nicht dabei war. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Und Jannis Bociaris dann auch nicht. Da ist natürlich ganz schön viel an Wechseln auch gewesen. Und ich denke mal, ja, Pele hatte... Also Butler haben wir ja alle so ein bisschen gerechnet, vielleicht rutscht der rein und so, na, müssen wir mal sehen. Vielleicht ist das einer, der jetzt beim ersten Spiel auf sich aufmerksam gemacht hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, ja, kam ja von der Bank. Moritz Hannemann kam ja von der Bank, hat auch gegen Hannover beide dann dem Spiel so ein bisschen eine Wende gegeben. Konnte man auch ein bisschen nachvollziehen, dass er gesagt hat, komm, das lassen wir mal so. Ne, aber die anderen, die wären eben schon wichtig gewesen aus meiner Sicht. Und ich weiß nicht, vielleicht, Hypothese, hätte es dann ein bisschen anders ausgesehen mit so einem breiten Brust-Innenverteidiger wie King Manu da hinten drin. Das könnte schon sein, dass das auch eine Rolle gespielt hat. Weiß ich nicht. Nur hilfsweise ein Versuch der Erklärung.
Ja, Fakt ist, also zwei, wenn nicht alle drei, sind eigentlich Stammspieler und waren wahrscheinlich auch vorgesehen von Anfang, also wenn sie die Leistung bringen, die man von denen gewohnt ist, genauso wie es, sag ich mal, in Tolcay Shigerchi, in Michelbrink ist, also die Leute, die wir aus dem letzten Jahr kennen, die auch jetzt immer in der Startelf stehen. Und wahrscheinlich ist es wirklich so, also wir können das nicht so einfach kompensieren. Fraglich ist es, ob wir das irgendwann kompensieren können, wie gesagt, einfach zu viele Chancen zuzulassen. Also das ist einfach so ein Punkt, da muss man wahrscheinlich als Aufsteiger als erstes ansetzen, dass man sagt, okay, ich muss gucken, dass die Null steht irgendwann. Und wenn ich halt mal 0-0 spiele und wenn ich zu Hause 0-0 spiele, so wie ich das, sag ich mal, diese Spiele, die wir im letzten Jahr hatten gegen Ferl und Rostock, da war das so ein bisschen der Plan. Und da haben wir ja in beiden Spielen, gut, in Rostock erste Halbzeit, die hatten so ein paar Konter, auch mit individuellen Fehlern von uns. Aber gegen Ferl kann ich mich dran erinnern, da haben wir ja die damals stärkste Offensive der dritten Liga. Da waren wir ja zumindest irgendwie in der Lage, aus unserer Mannschaft irgendwie was zu formen mit einer Aufstellung, wo man sagt, okay, ich lasse hier nicht viel zu. Na, und wir hatten das jetzt gegen Hannover in der zweiten Halbzeit dann mit dieser Umstellung, dieses Spiegeln von Hannover 96 mit ihrem Dreiersturm, dass wir umgestellt haben auf der Dreierkette, respektive Fünferkette mit zwei Außenbahnspielern, die sich dann mit zurückziehen. Das war ja jetzt alles nicht verkehrt. Ne? In Bielefeld war es jetzt so, wie gesagt, also ich fand jetzt nicht, dass wir, beziehungsweise dass Bielefeld, wie gesagt, jetzt, klar sind die angelaufen, aber haben die letztes Jahr wahrscheinlich schon gemacht. Und die haben ja auch gesagt, klar, die haben ein Heimspiel, die wollen natürlich relativ schnell die 25.000 Zuschauer auf der Alm auf ihre Seite ziehen. Jeder, der schon mal in Bielefeld war, der weiß, dass auch das Stadion dort explodieren kann und dass dieses Stadion dort ein Faktor ist bei den Heimspielen der Arminia. Und das war deren Plan. Aber logischerweise gehören da immer zwei dazu. Und wenn wir halt nicht mitmachen und nicht versuchen, irgendwie dagegen zu halten so richtig, ja, und einfach Räume offen lassen, im Rücken nach vorne spielen und sagen, okay, ich spiele jetzt einen Fehlpass und dann ist hinter mir einfach alles offen auf der Seite, wie es beim 1-0 war. Das ist natürlich dann schon reichlich doof, würde ich mal sagen. Also so muss man ja auch nicht spielen. Also ich, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, welchen Matchplan wir hatten. Der irgendwie sicher zu stehen, war es offensichtlich erstmal nicht.
Ja. Ja, Spektakelfußball, den Pele ja sehen will, ja. Den kriegst du halt aber auch nicht, wenn du nicht dich reinspektakelst in so ein Spiel. Weil wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast, du rennst der Musik nur hinterher, wie willst du da Spektakel machen? Da bist du ja nur verunsichert und versuchst irgendwie, was ist jetzt hier los? Du versuchst dich zu orientieren, aber du kommst ja nie dazu, Spektakel zu machen, weil für dieses Spektakel braucht's ja erstmal Mut. Das ist ja genau das, was wir festgestellt haben, dass wir das irgendwie nicht hatten, auch gegen Hannover schon nicht hatten. Das ist ja diese Rede im Kreis, die ja auch durch die sozialen Medien gegangen ist, von Pele. Wir dürfen niemals nicht mutlos spielen. Die doppelte Verneinung. Ne? Also das ist ja Der Kern seiner Botschaft nach dem Spiel. Aber irgendwie hat da keiner zugehört. Weil das war genau das, was sie nicht machen sollen. Das haben sie Bielefeld gemacht. Und das ist jetzt halt die Frage, wie kriegt man das raus? Ist das jetzt erstmal nur Lehrgeld und gibt sich das? Oder aber braucht's neue Typen? Brauchen wir nochmal Erfahrung? Brauchen wir nochmal Qualität? Das ist ja auch gerade das, was diskutiert wird. Und ich glaube, es ist auch das, was Pele Bolitz zwischen den Zeilen sagt, wenn er in der Pressekonferenz sagt, wir sind noch nicht zweitligatauglich. Damit meint er nicht nur die aktuelle Mannschaft. Ich glaube, damit meint er auch, wir müssen nochmal nachkoffern.
Das ist richtig, so hart es für, sag ich mal, jeden Spieler ist, der jetzt im Kader ist bereits, ja, der natürlich jetzt weiß, okay, auf meiner Position könnte Konkurrenz kommen, ich krieg weniger Spielzeit. Aber wie gesagt, das ist das harte Brot eines Profifußballers und einer Profifußballmannschaft, dass die da irgendwo klarkommen müssen. Ja. Und wie gesagt, dieses niemals nicht mutlos spielen, das ärgert mich ja am meisten, weil ich meine, wir haben jetzt ängstlich, also irgendwie, also die Angst ist ja so, dass man dann irgendwie spielt und sagt, okay, ich muss gucken, dass ich irgendwie Ballbesitz habe, dass ich irgendwie mein Tor verteidige, dass ich möglichst hier nicht untergehe. Und dann gehst du aber genau mit dieser Einstellung gehst du unter und verlierst 3-0 und bist ja mit dem 3-0 auch noch ehrlich gesagt gut bedient. Ja, bedient, also ja. Es hätten ja auch 5 sein können. Und dann frage ich mich, vielleicht wäre es gar nicht so doof gewesen, wenn es 5 gewesen wären, weil dann hat man nämlich einen Ansatzpunkt und sagt, also wenn wir ängstlich spielen, weil wir irgendwie Angst haben, das Spiel zu verlieren, und dann kriegen wir 5. Ja, dann können wir auch mutig spielen, kriegen wir halt auch 5. Also da, aber dann haben wir wenigstens irgendwie eine Chance. Also das ist das, was ich mir erhoffe, dass das irgendwie in dieser Mannschaft klar wird, dass man einfach sagt, ja, dann halt mit Pauken und Trompeten und wehenden Fahnen.
Ja.
Ja, gut, dann verlieren wir halt auch. Aber wir haben zumindest alles versucht und vielleicht schießen wir auch 2 Tore dabei und dann verlieren wir, keine Ahnung, 4-2 vielleicht. Ja, also, ja. Und dann hat man aber einen positiven Ansatz und sagt, ach, guck mal, das und das geht schon. Und momentan steht man ja da und sagt, gehen tut mal gar nichts. Ja. Also, defensiv sind wir nicht stabil. Offensiv haben wir 0 gefährliche Torschüsse aufs Tor. Also nix. Und gut, das Einzige, was man mitnehmen kann, positiv ist, wir haben 10 Ecken. Mhm. Ja? Und dann guckst du aber und sagst,
und 3 Standardtore.
Ja, aus dem ersten Spiel. Und da haben wir auch gesagt, Standards. Und jetzt geht das wieder los mit den Ecken. Also ich kann mich dran erinnern, 1860 München, letztes Jahr, 3-0 verloren. 11 Ecken, ertraglos. Und 3 Gurken sich hinten eingefangen und irgendwie zum Schluss hast du ja nach dem Spiel damals ja auch irgendwie da gesessen. Hast. Was ist denn hier passiert und warum überhaupt und was haben wir denn da gemacht oder was war denn unser Plan? Also das war ja so ein ähnliches Fragezeichenspiel, wie wir jetzt irgendwie dastehen. Außer, dass wir jetzt in Liga höher sind und uns natürlich riesige Gedanken machen, wie geht's denn weiter?
Also ja. Aber jetzt muss ich mal sagen, ne, das Thema hatten wir schon in der letzten Saison. Immer dann, wenn es etwas zu verlieren gab, dann haben wir plötzlich Rucksäcke gehabt. Ne? Also wenn wir was gewinnen konnten, dann war das leicht. Und wenn wir was zu verteidigen hatten, und ich will nicht hoffen, dass jetzt in den Köpfen der Mannschaft ist, wir müssen die zweite Liga jetzt verteidigen. Nee, also ich hoffe, dass in die Köpfe der Spieler kommt, wir müssen uns die erobern. Also da gibt's was zu gewinnen und nicht, hier gibt's was zu verlieren, nämlich die Liga, weil das wird gar nichts. Also wenn du da dieses Vorsicht, Vorsicht, hier bloß nicht zu viel Risiko, ich glaube, dann sind wir Kanonenfutter.
Ja, also das ist ja genau der Punkt, wo wir ansetzen müssen. Und das, sag ich mal, zu einer Selbstverständlichkeit werden zu lassen, das sehe ich aber als einen ganz, ganz harten Punkt. Also und da muss ja offenbar nicht nur die Mannschaft, da muss der ganze Staff, da muss der ganze Verein wahrscheinlich irgendwie, sag ich mal, sich einen Plan zurechtlegen. Weil man hat jetzt schon das Gefühl gehabt, dass wir natürlich mit einer mega Euphorie gestartet sind. So, zweite Liga, nichts leichter als das, ja. Also man hat ja so vor dem ersten Spieltag irgendwie das Gefühl gehabt, so einige sehen uns ja schon wieder noch weiter nach oben marschieren. Hab jetzt auch gestern im Social-Media-Bereich Nachrichten gelesen, wie müssen wir uns wahrscheinlich doch auf den Klassenerhalt konzentrieren, wo ich mich dann frage, okay, was Leute, was habt ihr gedacht? Was passiert in der zweiten Liga?
Ja.
Ja, und wahrscheinlich muss man da irgendwie sagen, okay, genau, diese Euphorie auf der einen Seite, aber dieses Selbstverständnis, dass wir wahrscheinlich dachten, oder einige dachten, okay, das geht jetzt so weiter. Und wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, die 4 letzten Jahre Fußball, Energie Cottbus Fußball, 4 Jahre hintereinander waren einfach, sag ich mal, von 34 Spielen über den Daumen immer 20 Siege und, keine Ahnung, 4 Niederlagen oder 8 Niederlagen in der Saison. Ja, das war aber Regionalliga und das war dritte Liga. Mhm. Und in der dritten Liga war es natürlich schon eine extreme Überraschung, dass wir da zweimal da vorne spielen. Aber zweite Liga wird das jetzt wohl nicht so werden. Das ist was anderes.
Ja. Ja, darauf müssen wir uns einstellen. Das wussten wir ja vor der Saison. Also wir zumindest.
Wir.
Ja. Also wir haben das hier nie anders erzählt. Ich habe damals schon gesagt, das ist wie ein Bundesliga-Aufstieg. Damals.
Ja.
Also die zweite Liga ist heute die Bundesliga von damals. Und wir kommen nicht mit einer 10 Jahre Entwicklung hinter uns im Profifußball, sondern wir kommen mit einer Hoppla-Hopp-Entwicklung, Gott sei Dank. Das kann ja auch schief gehen. Andere versuchen es noch viel länger als 10 Jahre in die zweite Liga aufzusteigen. Uns ist das glücklicherweise sehr, sehr schnell gelungen. Aber das heißt ja nicht, dass wir diese Entwicklung nicht machen müssen.
Ich hoffe, das ist nicht auf, was TG schon gerade sagte, dass einige dachten so, na, es geht jetzt so weiter. Es ist zwar eine Liga höher, aber naja, mein Gott, wir können ja Spektakel. Ich hoffe, das ist nicht bei einigen in den Köpfen drin. Also bei wem es definitiv nicht im Kopf drin ist, habe ich gesehen, nach der Einwechslung von Axel Borgmann in der zweiten Halbzeit, der ist raufgekommen, der war angezündet, da hast du genau gewusst, der weiß, worum es geht, der will einen Meter machen, den ersten Flank hat er gleich verhindert, wo vorher Dumbia ein paar Dinge hat durchgucken lassen. Aber das ist ein junger Kerl, ist egal. Aber ich hoffe, dass das in den Köpfen bei den Jungs nicht irgendwo eine Leichtfertigkeit oder eine Überschätzung oder Unterschätzung der zweiten Liga ist. Das will ich nicht hoffen. Also ist gefährlich, ist sehr, sehr gefährlich, da aus so einer Spirale wieder rauszukommen als Spieler. Du musst da den Schalter umlegen, sagen, nee, ich muss 3 Meter mehr gehen, ich muss ein paar Meter mehr, ich muss wacher sein, ich muss aufmerksamer sein als in Liga 3 noch.
Also ich glaube nicht, dass die Liga unterschätzen. Das wäre ja totaler Quatsch. Ich glaube, dass die selber jetzt vielleicht Zweifel an ihrer eigenen Leistungsfähigkeit haben, was natürlich jetzt auch nicht irgendwie gerade Punkte bringt. Ja, also das ist irgendwie so ein Thema, dass die Zweifel da sind. Also vielleicht hinterfragt sich jetzt jeder selbst, okay, habe ich denn das Zeug für die zweite Liga? Und das bremst alles, wo man sagt, mein Gott, also ich sag mal, wir haben nächste Woche ein Pokalspiel. Das ist vielleicht ideal, ja, wenn man sagt, okay, also Pokal, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, diese alte Floskel, ja, also wo ja immer sozusagen der Underdog in der Lage ist, den großen Kontrahenten zu bezwingen. Und das liegt ja immer daran, dass die Leute 120% geben, also sag ich mal, aus der Regionalliga oder Oberliga teilweise, dass die mehr laufen, dass die alles reinschmeißen. Und das habe ich irgendwie das Gefühl, das machen wir nicht. Also es liegt nicht daran, also wenn wir sagen, wir sind langsamer, also unsere Fußballer sind doch nicht langsamer als die Bielefeld-Fußballer, wenn man jetzt sagt, schick ich mal Bede in Sprintduell. Ja, also diese Mentalität, da sind wir irgendwie, glaube ich, wir stellen uns da zu viele Fragen auf dem Platz, ist das Gefühl, was ich habe. Hm. Ich würde aber mal kurz ich habe mir heute vorgenommen, immer wenn wir zu negativ werden, schieße ich mal eine positive Nachricht rein, damit das hier nicht irgendwie sozusagen ein Frust-Podcast wird.
Ja.
Ich würde jetzt einfach mal, dann können wir wieder negativ werden. Ich fange mal mit der ersten an. Und zwar gibt es Geld für Nachwuchsspieler, die wir einsetzen, diese sogenannte Local-Player-Regelung. Und das ist echt verrückt, weil das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich weiß nicht, ob das von euch einer auf dem Schirm hatte. Die DFL gibt sozusagen 5%, glaube ich, von den Erlösen aus den Medienrechten im deutschsprachigen Raum, geben die für diese Local Player Spieler aus. Also wenn du jetzt Nachwuchsspieler einsetzt, die bei dir ausgebildet wurden oder überhaupt in Deutschland ausgebildet wurden. Und da gibt's 200 € pro Minute, pro Spielminute. Und das führte dazu, dass wir bei dem Spiel gegen Hannover 96, also allein in dem Spiel, haben wir 81.000 € verdient. Nur weil wir mit Leuten wie Erlein, Dumbia, jetzt muss ich mal überlegen, wer war da noch dabei?
Zaidan.
Genau. Nur weil wir so eine Leute eingesetzt haben, haben wir 81.000 € gekriegt. Wenn man es jetzt mal vergleicht, dass man weiß, sozusagen in der dritten Liga gibt's circa 1 Million TV-Geld, wo du sagst, in 12 Spielen verdienst du dort auch 1 Million. Ja, also das nochmal als Positives, und wir haben ja einen jungen Kader mit jungen deutschen Talenten. Das heißt, also das ist doch mal eine schöne Sache, dass man da noch so ein bisschen Geld verdient. So, das war mal eine positive Nachricht.
Eine Cash-Cow.
Eine Cash-Cow, ja.
Nicht schön, ja. Nee, aber auch eine schöne Idee, dass du jetzt uns immer so ein bisschen wegkriegen willst.
Ja, mal gucken. Ich melde mich dann jetzt. Kommen wir zurück zum Bielefeld-Spiel.
Ja, ich glaube, so zieht uns das nicht runter. Da hatten wir in der dritten Liga ein anderes Spiel. Ich glaube, wir können damit umgehen, alle drei. Und auch viele Leute draußen können mit dieser Niederlage umgehen. Und ich habe heute viele Nachrichten bekommen, fast immer gleichlautend. Wir müssen erst mal ankommen in der zweiten Liga. Punkt. Das war eindeutig. Da hat keiner auf die Mannschaft eingehackt. Klar, alle waren traurig, so genau wie wir. Aber jeder meinte, wir brauchen noch eine Anlaufphase und wahrscheinlich noch eine längere. Man braucht bloß, Bonny hat es vorhin gesagt, Dynamo Dresden letzte Saison oder auch Arminia Bielefeld, die haben auch bis zum letzten Spieltag darum geastet noch. Also das werden wir auch brauchen, da müssen wir nicht drum rumeiern. Und deswegen, das wird heute nicht so negativ werden. Und ich habe es ja schon vorhin schon reingehauen, nochmal riesen Respekt, ziehen Hut davor und Lob an unseren Blog mit 1694 Supportern auf der Alm, die das Ding da so gerockt haben. 90 Minuten, egal wie es stand, nach Spielschluss die Mannschaft oder sich nochmal zusammengeschworen haben mit der Mannschaft. Das ist, was ich so positiv mitnehme. Was dann wieder begeistert, weil du kriegst dann fast nur die Cottbusser mit da im Fernsehen. Das war der Hammer, das war irre. Und auch, das habe ich heute aber erst gesehen, dass vorm Spiel die Mannschaft sich vor den Block gestellt hat mit einem weißen Trikot und dann den Schriftzug Gute Besserung Panzer, glaube ich, so ähnlich stand da drauf. Ich sage, das sind diese genialen Momente, wo du sagst, so eine Mannschaft steht da komplett hinterm Panzer. Also das, wir werden nicht negativ abdriften, um Gottes Willen, maximal bei der Wahl der Trikotfarben. Also das war ja ein Witz.
Also das habe ich mir auch, also ich habe ja wirklich, also das war, glaube ich, so das einzige Statement, was ich, also glaube ich, noch während des Spiels in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben habe, wo ich dachte, genau, danach war Ruhe, genau. wer hat sich das ausgedacht, ja? Und ich habe mich dann echt gefragt, okay, warum spielen wir denn nicht in Rot? Und dann gab es ja relativ schnell den Punkt, dass der Keeper von Bielefeld, der hatte ein rotes Trikot an.
Da hätte er kein anderes anziehen können.
Nein, das ist ja immer so, also die Heimat, ich kann mich daran erinnern, vor das besagte Spiel, damals erstes Auswärtsspiel der dritten Liga, Dynamo Dresden, wo wir in Weiß gespielt haben, da hatten wir noch einen dritten Trikotsatz, den haben wir offenbar gerade nicht oder ist noch nicht geliefert worden. Also es gibt ganz viele Punkte. Also da war es jedenfalls so, Dresden hat in Schwarz-Gelb gespielt. Wir konnten also nicht in Schwarz spielen, weil das hat mich sowieso jetzt auch gewundert, weil die Dresdner schwarze Hosen anhatten. Ja. Dann konnte man nicht in Rot spielen, weil der Dresdner Keeper ein weinrotes Trikot anhatte.
Ach so,
und da haben wir dann in Weiß gespielt. Und Weiß ist ja unsere Glücksfarbe, da haben wir immer verloren. Und jetzt habe ich irgendwas gehört, dass es in der DFL, also in der ersten und zweiten Bundesliga, gibt es keinen Zwang, dass man drei Trikotsätze haben muss, sondern es reichen zwei. Und jetzt haben wir einen roten und einen schwarzen. So, und jetzt spielen wir gestern in Bielefeld und dann hat der Bielefelder Keeper aber ein rotes Trikot an. Und dann sagt der Schiedsrichter, okay, also in Rot könnt ihr nicht spielen. Und jetzt spielen wir in Schwarz-Schwarz und Bielefeld in Blau-Schwarz. Und das war, der Schiedsrichter hat wohl gesagt, irgendwie für sozusagen seine Entscheidung auf dem Feld hat ihm der Kontrast ausgereicht von den blauen zu den schwarzen Trikots. Für den Fernsehzuschauer war es offenbar, wie gesagt, mir ging es auch so. Ich habe jetzt auch keinen kleinen Fernseher. Also es gab einige, die habe ich gehört, die haben halt versucht, auf dem Handy zu gucken oder auf dem Tablet und haben schon gesagt, oh Mann, die haben ja gar nicht durchgesehen, haben dann immer nur auf die Füße geguckt, weil wenigstens die Stutzen waren ja weiß und schwarz.
Genau, ich habe auf die Stutzen der Armee geguckt. Das war mein Anhaltspunkt.
Ja. Genau, aber dass auch beide mit schwarzen Hosen spielen dürfen, das habe ich nicht verstanden. Also hätten wir weiße Hosen angezogen, zum Beispiel, dann wäre das ja fast noch okay gewesen, ne? Dass man einfach sagt, okay, Bielefeld spielt halt in schwarzer Hose und wir spielen mit weißer Hose. Und dann kann man sagen, okay, blau-schwarz und wir mit schwarz und weiß. Also das wäre ja noch irgendwie machbar gewesen. Jetzt weiß ich nicht, meine weiße Hosen haben wir ja zu dem roten Trikotsatz. Naja, aber dem Schiedsrichter hat es offenbar gereicht und ich meine, so Abseitssituationen und solche Geschichten, haben, also Fehler hat er ja nicht gemacht. Also es gab jetzt nichts, ne? Also da gab es ja nichts zu meckern.
Kann man jetzt natürlich darüber diskutieren, ob das Spiel nur stattfindet für den Schiedsrichter oder ob vielleicht auch ein paar Zuschauer zugucken. Und dann ist ja immer die Frage, weil einer das Trikot nicht tauschen kann oder will, ja, müssen Millionen diesen Quatsch gucken. Also das finde ich schon ein bisschen merkwürdig, weil ansonsten spielt ja der Fernsehzuschauer so eine große Rolle. An Anstoßzeiten wird gedacht und dass das schön entzerrt ist und dass alle gucken können. Und dann passiert sowas. Also ich weiß nicht. Also da muss doch irgendwas im Regelwerk nicht ganz richtig sein, wenn man da nicht sagen kann, naja, du, dann kannst du heute mal nicht im roten Trikot spielen, weil das ist nun mal die Farbe der anderen Mannschaft. Und das ist ja auch Vereinsfarbe bei uns sogar. Wirst du mal ein grünes anziehen. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht gegangen wäre.
Also ich denke mal, der Zurückwart von Bielefeld, die werden ja, man kennt ja die Torhüterfarben, so gelb, grün oder blau, sowas wird es doch geben. Und dann lieber doch der eine Torhüter, statt die komplette Mannschaft da in schwarz spielen zu lassen, dass keiner unterscheiden kann. Also ich denke mal, das wird sicherlich von der DFL, kann ich mir vorstellen, im Nachhinein auch ausgewertet. Und die werden auch sagen, das darf so nie nochmal passieren. Das geht nicht, dass die Leute am Fernseher das nicht unterscheiden können. Und mein ehemaliger Kollege aus Bielefeld, mit dem habe ich heute noch telefoniert, Arminia-Fan, der sagte, selbst im Stadion, die haben zu tun gehabt, die Spiele auseinanderzuhalten. Also das sagt doch schon alles, nicht nur wir vor dem Fernseher.
Stell dir mal vor, wir hätten einen Schwarz-Weiß-Fernseher noch.
Ja. Weißer Sturz, ja. Einer, was das ist ja ein Unding, dass also der Kersten oder Arminia, die werden auch einen Ersatz-Torhüter-Farbe da haben.
Die können in ihren Fanshop gehen und sich ein Trikot kaufen. So, ja. Da gehen sie drei Treppen hoch im Stadion. Also das geht schon. Aber wie Ronny schon.
Was weiß ich, keine Ahnung.
Aber wie Ronny schon sagt, es gibt so viele Auflagen. Ich meine, wir erinnern uns alle an unser LED-Flutlicht, weil unsere Lookstärke zu wenig war. Für die HD-Kameras und für die Fotoqualität der Presse, ja, da müssen wir für Millionen irgendwie uns neue Flutlichtstrahler ranschrauben. Ja, damit die TV-Übertragung irgendwie passt. Ja, und dann, wie gesagt, auf der anderen Seite gibt es dann so eine Trikot-Auswahl und sagt, okay, ja, der Fernsehzuschauer guckt in die Röhre, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Wobei die wenigsten wahrscheinlich noch eine Röhre zu Hause haben.
Ich habe eine im Keller stehen, aber den Fernseher mache ich stehen wie die mal.
Was bleibt auch interessant, die Frage, haben wir ein Ausweichtrikot oder ist das unser Ausweichtrikot, das Schwarze? Das glaube ich nicht.
Auswärts-Trikot hieß es ja.
Ich
kenne auch ein anderes. Also von der Trikotpräsentation kenne ich das Rote und kenne das Schwarze. Ob es irgendwie Ausweich noch gibt, weiß ich gar nicht.
Also es gab es ja immer drei Sätze. Also du hast ja immer ein Heimtrikot gehabt, ein Auswärtstrikot oder Trikotsatz, war ja immer sozusagen dann auch mit Hosen und Stutzen. Und es gab immer sozusagen diesen dritten Satz. Und ich habe das heute gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, also kann ja mal jemand im Chat oder dann später in den Kommentaren gerne mal erklären. Ich habe gehört, dass es in der DFL, also erste und zweite Bundesliga, nicht zwingend vorgeschrieben ist, einen dritten Satz zu haben, also der jetzt orange ist oder hellblau oder irgendwas, was man hätte gestern anziehen können. Würde mich mal interessieren, weil ansonsten haben wir ja dieses Problem wahrscheinlich noch ein paar Mal. Ja.
Also wenn es immer nur nach dem Torwart geht, also jetzt ist ja schwarz für einen Torwart nicht so ungewöhnlich und rot auch nicht.
Nee, wollte ich gerade sagen. Also wenn du einen Gegner hast, der in schwarz spielt und der Torhüter hat rot, oder du hast einen Gegner, der in rot spielt und der Torhüter trägt schwarz, ja, dann stehst du jedes Mal da mit deinem Trikotsatz.
Oberkörperfrei bleibt ja dann noch.
Ja. Naja, vielleicht, ja, ich meine, Adidas wird ja wohl in der Lage sein, da irgendwie, die haben ja noch ein paar Farben. Also ich denke mal, dass wir vielleicht jetzt es ist ja marketingmäßig, wenn wir jetzt noch ein cooles Trikot uns besorgen, nicht so verkehrt, da jetzt noch eine dritte Farbe da irgendwie auf den Markt zu bringen. Und ich glaube, sage ich mal, jetzt gerade bei dem, was wir diskutieren, so zum Selbstschutz, wäre es vielleicht auch nicht verkehrt, wenn zumindest die Mannschaft nochmal einen dritten Satz dann halt kriegt und dass man sagt, okay, vielleicht nicht gelb und nicht weiß. Genau,
orange, der Rest ist mir cool. Egal.
Orange, ich genau.
Diese Textmarker, Trikots erinnern, die wir in der Bundesliga hatten, das fand ich. Also das war wirklich, die Müllmänner oder so kam natürlich auch, diese Assoziation. Aber das orange Trikot, das war cool.
Ja.
Ja, aber sowas wie gestern darf nicht nur noch passieren, das geht nicht. Also das ist ja, jeder reibt sich die Augen, fragt sich, was ist da los? Das ist der hohe Fußball in Deutschland, zweite Liga.
Ja.
Tja.
Naja. Apropos Trikots, wer wird denn in Zukunft noch unser Trikot tragen? Das ist ja auch eine Frage, die gerade heiß im Chat diskutiert wird. Ich gucke sie mal so ein bisschen nebenbei, frage auch manche, gucken die überhaupt da rein? Ja, natürlich gucken wir da rein, lesen immer so ein bisschen mit. Wird natürlich jetzt unter den Energiefans auch diskutiert, nicht nur Namen, sondern natürlich auch Positionen. Wo steht ihr denn?
Naja, also seit vergangener Woche brauchen wir definitiv einen Stürmer.
Ja.
Na, also alleine, ich meine, die Diskussion war ja sowieso schon immer, also seit 2 Jahren reden wir über einen Backup für Erik Engelhardt. Und jetzt brauchen wir neben dem Backup für Erik Engelhardt, brauchen wir jetzt noch einen Erik Engelhardt. Eigentlich, also ja. Ich weiß nicht, die Diagnose kam ja, dass es eine Verletzung ist, man weiß jetzt nicht, ist es irgendwas angerissen, ist irgendwas durchgerissen. Wie lange dauert es jetzt eigentlich? Das wird wahrscheinlich auch nochmal 2 Wochen dauern, bis da auch ein Befund in die Presse kommt. Sind das jetzt irgendwie 6 Monate, sind es 8 Monate? Das wissen wir alles nicht. Aber Fakt ist natürlich, Stürmer und Stürmer werden ja auch, sag ich mal, heiß diskutiert. Also das, ja. was ich so lese auf jeden Fall. Und was ich gelesen habe für einen Namen war dieser, ja, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen, Langkamp. Der Bremer. Nein, Langkamp gar nicht mal, sondern...
Ich weiß.
Genau, und jedenfalls kam heute die Nachricht, dass Lücke Füllkrug, unser Nationalstürmer, der ja auch sich so ein bisschen verpokert hat mit West Ham und dann letztens AC Mailand, dass der wohl zu Werder zurückgehen könnte. Und Kovnatschki ist da der... Genau, das ist der Kollege, der so ein bisschen in den Gerüchteküchen gebrodelt, gekocht wird für uns. Und der ist von Werder. Und das wäre natürlich jetzt ein Zeichen, wenn jetzt Werder den Füllkrug, also noch einen Stürmer, verpflichtet, dass sie den, und wir haben ja jetzt letztens auch erst im Testspiel gegeneinander gespielt, dass das vielleicht ein Kandidat ist für uns, für unsere Stürmerposition.
Ja, da kann man austauschen 1:1 mit Leo, und Leo kann den ja mehr einschätzen als wahrscheinlich Pelle Wollitz oder Manuel zusammen. Ich brauche sie bloß mit Leo in die Kabine setzen, und dann wird er schon sagen, Finger weg oder Rohdiamant, eins von beiden, ja.
Na, vielleicht hat Pele auch schon gesagt, hier, Leo, ruft den mal an. Ich gebe dir 9 Minuten Zeit.
Ja.
Dann hast du den überzeugt.
Ja. Dann holen ab.
Oh, genau.
Und ich bin dem noch ein warmes Essen, hat er auch noch gesagt.
Ja, genau. Ja. Das schafft Leo noch. Spesen kann er abrechnen. Ja. Ganz also Stürmer, ja. Absolut. Ne? Also das war ja schon vor der Engelhardt-Verletzung klar, dass wir da zu dünn sind. Ne? Also gar nicht jetzt... Das ist jetzt, dass man kein Vertrauen hat in die da sind. Aber du siehst ja, wie schnell es geht, ne? Und wie schnell auch so eine Verletzung passieren kann, einfach nur im Training. Und dann bist du plötzlich blank, hast du da keinen Backup vom Spielertyp. Eh schwierig, weil 2 solche Spielertypen in der Mannschaft haben, ist halt eigentlich nicht. Das machst du ja eigentlich nicht. Ne? Also wenn du 2 Panzer, wenn du immer nur einen spielen lässt, was willst du mit dem anderen? Ne? Insofern, ja, jetzt werden wir so einen Spieler, so einen Wühler brauchen, und dann wirst du wahrscheinlich sowieso, wirst noch einen brauchen. Also das ist natürlich nicht geplant gewesen. Sicherlich auch nicht in den Planungen von Pele, dass du jetzt nochmal im Transferfenster 2-mal im Angriff aktiv werden musst.
Aber das ist ja das, ich sehe jetzt mal in Anführungsstrichen, das Gute an der Verletzung vom Panzer, dass es so zeitlich passiert ist und wir noch reagieren können im Transferfenster. Stell dir vor, das passiert Mitte September, dann stehst du da, dann ist Ruhe. Ja. Dann kannst du anfangen mit Hannemann, Tatamusch und Copado da unten eine Spitze versuchen zu formen irgendwo. Ich sag mal, das ist das einzige Positive noch an der Verletzung. Aber sonst, wir können reagieren, Gott sei Dank noch, aber ich hatte sowieso schon mal gewundert, dass selbst vor der Verletzung von Panzer, dass wir da nicht noch mehr investiert haben da vorne. Das haben wir in der dritten Liga ja auch schon mal das Thema, glaube ich, gehabt, dass da zu wenig noch kam, dass ich auf andere Positionen konzentriert wurde, fand ich eigentlich nicht so gut.
Aber Stürmer, die Tore schießen, sucht jeder Fußballverein auf seinem Level. Und da sind wir halt nicht alleine, ja. Und ich meine, und das andere ist, es gibt ja nie eine Garantie dafür. Also wir sehen es bei Ted Tatamusch. Er hat halt noch nicht getroffen, aber das ist jetzt natürlich auch, also das ist ja auch sowas, wo man sagt, dann platzt vielleicht der Knoten. Also jeder erinnert sich vielleicht noch an Strelí Mamba, wo der herkam. Da habe ich einen Wellenbrecher gebissen im Stadion, wenn der aufs Tor zugelaufen ist, mehrfach. Und dann irgendwann hat der getroffen. Also ich kann mich doch daran erinnern, das war total lustig. Das war ein Landespokalspiel, was wir, glaube ich, 11-0 gewonnen haben in Strausberg oder Erkner oder so. Mhm. Und da haben wir einen Elfmeter gekriegt und da haben die Strelí Mamba, der immer noch kein Tor hatte, haben die den Elfer schießen lassen. Und den Elfer hat er auch noch verschossen und machte dann den Nachschuss rein. Und ab da hat er getroffen. Und das ist vielleicht sowas, wo du sagst, jetzt haben wir ein Pokalspiel, wenn wir einen Elfer kriegen und Tatamusch auf dem Platz ist, lass den Elfer mal den Elfer schießen. Dann hau den doch mal rein. Ja, also.
Und rein, ja.
Ja, aber wie gesagt, Stürmer ist, ja, also sag ich mal, das, was wir für einen Stürmer suchen, gerade vorne, also einer, der so ein bisschen, also Panzer, ne, also bullig ist, Bälle festmacht, ja, damit die Leute nachrücken können, weil wir natürlich, sag ich mal, mit einer klaren Spitze spielen, ist natürlich nicht verkehrt. Und na klar, wenn's einer ist, der Tore macht, umso besser. Ja, aber wie gesagt, den suchen alle und da muss man halt, sag ich mal, seine Sachen in die Waagschale werfen, mit denen man punkten kann als Energie Cottbus.
Ja.
Das ist sicherlich nicht das fürstliche Gehalt. Da sind vielleicht andere Sachen. Entwicklungspotenzial, Entwicklungsmöglichkeiten.
Ja, ja.
Das ist das, was wir können.
Junger Spieler vielleicht aus der Bundesliga, der bei uns Spielpraxis bekommen kann. Ja,
vielleicht kriegt er fast endlich Stammplatzgarantie schon.
Ja.
Ja. Das kommt auch dazu, stimmt, ja.
Ja. Gut, also Sturm können wir uns auf einigen. Mittelfeld muss man jetzt aus den ersten Spielen sagen, keine Torchance kreiert, musste vielleicht auch nochmal was machen. Hätte man vorher vielleicht gar nicht gedacht. Ja. Aber jetzt ist es halt so, wie es ist. Vielleicht ist es in 3 Wochen auch ganz anders, dann, dass man dann sagt, nee, das waren nur ein bisschen Anfangsschwierigkeiten. Ja, aber weiß man nicht. Ja, ob jetzt irgendwie doch noch jemanden braucht, der zumindest, muss ja jetzt kein zweiter Tolcay Cigiarci sein, den hast du ja schon einmal. Aber vielleicht doch nochmal jemand über die Außen, weiß ich nicht.
Ja, sicherlich nicht verkehrt. Auf der anderen Seite habe ich das vor Wochen gesagt. Wir werden uns umgucken, wer alles nicht spielen wird. Also wir sind jetzt momentan, wie gesagt, Peli war in die Saison reingerutscht, Dome für King Manu, der sich verletzt hat. Das war jetzt auch schon die Überraschung. Wir haben natürlich, sag ich mal, andere gelernte Innenverteidiger im Kader, die jetzt nicht den Vorzug bekommen haben, sondern wir haben Dominik Pelivan dorthin gestellt. Ich kann mir Dominik Pelivan auch gut auf der 6 vorstellen, also als wirklich dieser klare Defensive, den ich momentan auch bei uns nicht sehe. Da kann ich mir aber auch einen anderen vorstellen, der auch die Rolle, sag ich mal, so defensiv und wirklich, sag ich mal, knallhart interpretiert. Also da gibt's ja auch sozusagen diese Holding Six, nennt man das heutzutage im modernen Fußball. Also der wirklich einfach wirklich diese Defensivaufgaben macht und nicht sozusagen irgendwie mit spielerischer Finesse irgendwie nach vorne mitarbeitet oder so, sondern wirklich einfach eine defensive Stabilität reinbringt. Den sehe ich. Einen Linksverteidiger sehe ich. Also es wird immer mehr. Also jetzt nach 2 Spielen. Linksverteidiger. Wir wissen alle nicht, was ist mit Axel Borgmann. Wie lange dauert das noch? Wir haben Axel Borgmann und wir haben Janis Seidan. Und Borge ist natürlich auch einer für die 8. Ne? Also der hat er zuletzt öfter gespielt. Und der hat natürlich auch jetzt, wo er reinkam, mit seinem Willen und eben als Kapitän auch einmal mehr gezeigt, dass er jemand ist, der vorne einfach mit Wut im Bauch eben auch mal durchgeht. Ne? Also und das, da weiß man fast nicht, ob man den verschenken würde, wenn man ihn Linksverteidiger spielen lassen würde. Also da Linksverteidiger ist für mich 2. Position absolut nach dem Stürmer.
Aber denke mal dran, noch ist er da. Wir haben noch einen Andy Lokoki.
Ja, wahrscheinlich.
Mit jeder Menge Erfahrung auf dieser Position, der momentan keine Rolle spielt.
Ja, na, vielleicht, meine Pele hat ja gesagt, er wünscht sich dort irgendwie einen anderen Spieler, aber vielleicht ist ja sozusagen, vielleicht hat da Pele auch mal Unrecht und sagt, okay, also wenn wir jetzt sehen, wie wir nach vorne nicht stattfinden und vor allem wie wir nach hinten auch nicht stattfinden, ist es vielleicht gar nicht so blöd, wenn du dann Andy Lokoki nimmst, wo du sagst, okay, der ist jetzt nicht irgendwie dieser offensive Außenbahnrenner, der jetzt sozusagen hinten abräumt und vorne noch präsent ist, um Flanken zu schlagen. Vielleicht sagt man, okay, dann nehme ich einfach mal den Spatz in der Hand und sage, okay, da habe ich einen defensiven, starken Linksverteidiger.
Ja.
Kann sein.
Ja, und guck mal, im ersten Spiel, ne, das haben die Hannoveraner ja sofort gesehen oder sofort gewusst und ausgenutzt. Die wussten, auf der Linksverteidigerposition spielt da einer, der spielt zum ersten Mal im Profifußball. Und das haben die eiskalt immer wieder über diese Seite, immer wieder. Wir haben Glück gehabt, dass das nicht zu Toren geführt hat. Aber im Kicker-Podcast, glaube ich, weiß gar nicht, wer das gesagt hat, hat jemand gesagt, Energie Cottbus würde dieses Fußballspiel nie nochmal gewinnen. Wenn du es nochmal spielst. Ne? Das ist tatsächlich so. Ne? Und da muss man ja sagen, hatten wir wirklich großes Glück. Toi, toi, toi. Gehört auch dazu. Muss man sich nicht für schämen, ne? Dass man Glück hat im Fußball. Das gehört einfach dazu. Aber tatsächlich, ja, weiß man nicht, ob das nicht, ja, also ich kann dir hier Peters Kopf gucken, niemand kann das, der wird seine Gründe haben, aber er ist ja da, noch ist er ja da.
Aber wenn du Spektakel nicht spielen kannst oder momentan sind wir dazu nicht in der Lage, also das wird sich die nächsten 2-3 Spieltage nicht ändern. Und wenn ich dann aber einen Andy Lukoki habe, der im Defensiv steht, resolut steht und auch die Mittellinie nicht überschreitet, keinen Zentimeter. Alles richtig. Wir können ja, oder Pele Wulles kann ja von der Idee ausgehen, er will diesen Schienenspieler, wie es immer so schön heißt, draußen haben. Wenn ich jetzt aber merke schon an Spieltag 2, dass ich da hinten völlig am Wackeln bin und die Seite jeder Gegner nach 3 Minuten ausgemacht hat oder jetzt durch die Spielbeobachtung schon Kräuter Fürth wahrscheinlich ganz anders ankommen wird oder Augsburg jetzt die Woche, dann würde ich natürlich auch einen Andy Lukoki mir holen, um da wirklich erstmal die Seite zuzumachen, um erstmal Sicherheit reinzubekommen. Und dann für mich, das ist meine Meinung, für mich ist ein Kampulka nicht erst in der zweiten Halbzeit, sondern ein Kampulka wäre für mich eigentlich ein gesetzter Mann. Jetzt werden viele sagen, ja, Kampe schon vom Alter her und so weiter, aber Kampe ist sehr resolut, der scheut keinen Zweikampf und ich glaube, so einen Typen brauchst du auch mal, der irgendjemand mal auf die Füße tritt dort vorne, nicht zum Elfmeter, aber dass der Gegner weiß, wie damals Timo Ross bei Diego, der ist einmal über eine Mittellinie, das tat weh und da ist Diego nie wieder über die Mittellinie. Und sowas ist, glaube ich, Kampe so ein Typ, dass du auch mal ein Zeichen da hinten setzt und robust, radikal dort reingehst in Zweikämpfe oder in Kopfbälle. Das ist so mein Denken, Kampe. Mag ich vielleicht viel Gegenwind bekommen, aber da sehe ich ihn zumindest. Er ist sehr, sehr robust, sehr robust. Das fehlt uns ja momentan auch.
Also ich schätze,
unabhängig von Kampulka finde ich sowieso, wir spielen für meine Begriffe ein bisschen zu körperlos.
Genau.
Absolut. Also in der Innenverteidigung hat es ja immer noch gepasst mit King Manu, ne? Und Lukas Erlein macht das auch, finde ich, 1A. Also der spielt körperlich, da gibt es nichts zu meckern. Ich kann mir gut vorstellen, dass mit dem Ausfall von King Manu einfach der Fakt war, dass du hast ja immer so Innenverteidiger-Pärchen, wo du sagst, einer führt, der andere folgt. Und ich glaube, dass deswegen die Wahl auf Pelivan gefallen ist. Weil der wahrscheinlich dort in so einer Position mit Luca Erlein da wahrscheinlich, heißt er Luca oder Lukas Erlein?
Luca.
Gut, ich verwechsel das immer. Lukas Copado und Luca Erlein.
Genau. Okay.
Ja. Ja, also wie gesagt, zum Schluss glaube ich, dass der dass das wahrscheinlich den Ausschlag gegeben hat dafür, dass Pelivan da den Hut aufgekriegt hat, um die beiden Innenverteidiger dort zu steuern. Er hat es ja jetzt auch nicht so schlecht gemacht. Also ich meine, es gab den blöden Fehler. Jetzt muss man ja nicht sagen, irgendwie Dominik Pelivan war jetzt irgendwie an irgendwas schuld dort, also dass wir da irgendwie so schlecht gespielt haben. Also ansonsten war der ja auch oft genug am Mann dran gewesen. Ne? Also ja. Wie gesagt, Tore sind über außen gefallen. Den Elfmeter hat Tolli verursacht, ein bisschen unglücklich. Ne? Und keine Ahnung, die Bälle haben wir meistens in einer blöden Situation verloren, weil wir viel besser gespielt haben, wenn wir hinten offen waren. Und wenn du dann nur irgendwie wie bekloppt nach hinten rennen musst, immer um irgendwie Löcher zu kitten, dann, wie gesagt, also Pelivan nehme ich da, so wie Pele Wollitz, einfach mal aus der Kritik raus.
Er aber war trotzdem am Tor, aber nicht an der Niederlage. Ich glaube, darauf können wir uns
einigen. Ja, genau. Und das weiß er ja auch selbst, dass das jetzt eine ungünstige Situation war. Ja. Bevor es zu negativ wird.
Ja, hast du wieder ein positives Thema.
Habe ich wieder was Positives, genau. Wir steuern ganz, ganz hart zu auf 7000 Mitglieder. Wir erinnern uns, unser Ziel oder der Wunsch von unserem Präsidenten war, im Januar zum 60. Geburtstag 6000 Mitglieder zu haben. Das haben wir damals geschafft. Und jetzt, ein gutes halbes Jahr später, sind wir bei 6900, ich weiß gar nicht, die Zahl dahinter habe ich jetzt gar nicht.
50 fehlen noch irgendwie.
50 oder so fehlen noch zu der 7000. Deswegen, alle, die uns zugucken, schrecklich zuhören und noch kein Energiemitglied sind, Mitglied werden. Und dann knacken wir die 7000 und dann Kommen wir noch auch so langsam mal in Sphären, wo wir uns mal den ein oder anderen Ostverein, der jahrelang über uns gespielt hat, mal angucken können und sagen, die holen wir mal ein jetzt. Also so Erzgebirge Aue wäre so ein Ziel, ich glaube, aber die sind so bei, also doch deutlich, die haben noch ein paar Tausend mehr, aber auch das ist ein Ziel, glaube ich. Die wollten, glaube ich, mal 10.000 haben. Weiß gar nicht, ob sie die haben. Aber 10.000 wäre ja auch wie mal ein schönes Ziel demnächst. Aber erstmal, wie gesagt, positiv. Wir sind ganz knapp vor der 7.000 und also im nächsten oder ich sag mal im übernächsten Podcast möchte ich diese 7.000 eigentlich vermelden hier. Genau.
Zielvereinbarung.
Zielvereinbarung.
Ja. Bisschen Druck aufbauen hier auf alle.
Ja, genau.
Ja. Genau, gut, also haben wir uns verständigt auf Verstärkungen im Sturm. Ja. Mittelfeld wäre schon, ja, okay. Aber Abwehr, denke ich, sind wir uns alle einig. Da müssen wir noch was tun. Ich bin mal sehr gespannt, was sich noch tut. Ein paar Tage ist noch Zeit, aber auch nicht mehr so viel.
Mhm.
Vielleicht liegt es auch wieder daran, dass Energie sich in einem Regal erst bedienen kann mit einer zweiten Pokalrunde. Könnte ja sein.
Das wurde tatsächlich im Chat diskutiert. Genau dieser Punkt. Liegt das jetzt am Pokal? Also wenn wir da sozusagen nochmal 200.000 Euro oder so generieren, guckt man da, okay, kann ich tiefer in die Tasche greifen? Kann ich jemand anders verpflichten? Weiß ich nicht. Man darf nicht vergessen, in den letzten Jahren war es eben so, da hat das, sag ich mal, von den Medieneinnahmen, da waren es halt 200.000, die kamen zu 1 Million da drauf, ne? Und jetzt reden wir von 200.000, die irgendwie auf 8 Millionen draufkommen.
Ja.
Ich denke nicht, dass es so ganz so relevant ist. Also wenn wir jetzt im Pokal ausscheiden und wir müssen was tun, dann müssen wir auch was tun. Mhm. Klar, wenn man das Geld jetzt in der Hand hat, dann ist es insgesamt natürlich für alle eine schönere Sache, zu sagen, okay, wir haben mal 200, 250.000 Euro mehr. Aber ich glaube nicht, dass wir das davon abhängig machen. Kann ich mir nicht vorstellen.
Also glaube ich auch nicht. Also es ist ja egal, ob du jetzt durch die zweite Liga sind wir qualifiziert, aber angenommen, du wärst nicht qualifiziert, du musst ja trotzdem reagieren auf der Position. Das ist ja jetzt völlig losgelöst vom DFB-Pokal. Klar, du nimmst es, du kannst vielleicht mal 3 Groschen mehr hinlegen bei so einer Verhandlung. Aber Thomas, du hast ja vorhin schon gesagt, jeder sucht Stürmer. Jeder. Also das wäre ein schönes Zubrot DFB-Pokal. Plus natürlich, dass du auch Publikum und so eine kleine Euphorie wieder loslösen kannst durch so einen Sieg gegen den Bundesligisten. Aber ich glaube nicht, dass das Energie jetzt da mit dem Taschenrechner sitzt im Transferfenster und auf den DFB-Pokal jetzt erwartet. Kann ich mir jetzt persönlich nicht vorstellen, dass es daran jetzt liegen sollte.
Naja, 250.000 ist schon...
ich meine jetzt Richtung Transfer.
Wohin? Ja. Es wird sicherlich nicht davon abhängen. Dafür gibt es einfach aus meiner Sicht auch zu viele Baustellen. Es ist ja nicht ein Spieler, den wir brauchen. Und ich glaube auch nicht, dass Energie jetzt noch auf einen Transfer setzt, sondern es wären schon noch 2, 3, vielleicht sogar mit einer Leihe oder sowas. Ja. Am Ende sogar noch mehr Spieler werden, die wir da noch mit dazu nehmen werden. Wir werden auch, glaube ich, noch Abgänge sehen. Das glaube ich auch. Das wird auch noch Streichkandidaten geben. Wir haben jetzt zwar über Tetatamusch gesprochen, aber auch trotz der personellen Engpässe war nicht im Kader in Bielefeld. Ich denke, dass genauso Andy Lukoki nicht. Ja, ich denke, dass es da schon noch Kandidaten gibt, wo man jetzt Gespräche führt oder die wahrscheinlich schon stattgefunden haben, wo man dann signalisiert hat, Jungs, Steine legen wir euch nicht in den Weg. Guckt mal, ob da irgendwas geht für euch. Ja.
Ach ja. Sebastian Lemke auch offen kommuniziert vor 2 Wochen, glaube ich schon, dass es mit den Spielern ganz klare Gespräche gab, da auch ehrlich und fair miteinander umgegangen wird. Also ich glaube, da wird keiner jetzt auf einmal urplötzlich aus der Kabine fallen und was, ich bin aussortiert. Nee, also das läuft schon offen und ehrlich dort. Wir sind im Profifußball, da wird auch so geredet, das gehört dazu.
Natürlich.
Ja. Also ich habe das auch so gelesen, also es wurde so ein bisschen über die Kadergröße diskutiert, also wir haben so einen 28er, 29er Kader und Fakt war, dass diese Kadergröße bleiben soll. Und wenn wir jetzt drüber reden, also dass 3 Leute verpflichtet werden, kann man davon ausgehen, dass 3 Leute aus dem aktuellen Kader dann eben nicht mehr dabei sind. Wir machen jetzt keinen 32er Kader draus, also und sagen, holen 3 Leute und behalten alle, sondern der Plan ist genau der, die Kaderstärke beizubehalten, trotz Neuzugängen. Genau, und das ist ja eine ganz einfache Rechnung, was dann passieren muss.
Ja.
Pokal, würde ich nochmal ganz kurz sagen. Habe ich gerade mal den Vorverkauf abgefragt. Mhm. Liegt bei jetzt nicht ganz so erfreulichen 13.000. Dürfen wir nicht vergessen. Da sind wahrscheinlich auch schon irgendwie 1.500 bis 2.000 Augsburger drunter. Da muss noch was passieren. Also Leute, nächste Woche Samstag 13 Uhr DFB-Pokal und wir reden gerade aktuell drüber, dass wir 11.000 Energiefans bisher im Stadion haben und das ist ein bisschen wenig. Da muss ein bisschen was passieren. Mhm. Ich weiß, es ist wieder klassisch, wie jedes Mal beim DFB-Pokal, Einschulungswochenende. Ja. Viele gehen zur Zuckertüte. Aber 13 Uhr ist eigentlich eine relativ perfekte Uhrzeit, weil ich meine, die Einschulung ist früh um 10. Mhm. Ja, und das, sag ich mal, Einschulungsessen, das kann man dann irgendwie um 16, 17 Uhr machen. Also eigentlich perfekt. Die ganze Bagage mitnehmen, ab ins Stadion, Energie gucken und dann mit der Zuckertüte ins Stadion und danach zur Party.
Spaß eine Kaffeetafel, das ist doch super.
Ja, also ob man da jetzt wirklich was spart, da kann man, das hat die Diskussion hatten wir letztens.
Ne? Ja.
Ja, okay, also ich weiß nicht, was so eine Benjamin-Blümchen-Torte heutzutage kostet, aber es kann durchaus sein, dass man da jetzt auch schon ein Ticket dafür kriegt. Ja.
12 Euro, glaube ich.
Naja, ist doch das Kind schon bezahlt. Stehplatz unüberdacht oder so.
Ja, aber DFB-Pokal ist halt, ne, das ist halt so eine Geschichte, die ist es eigentlich immer wert zu gucken. Ja, weil das ist immer Hop- oder Top-Spiel, es gibt immer eine Entscheidung. Und wir haben ja letztes Jahr gesehen, ne, auch gegen Hannover, es war eine super Stimmung. Wir haben einen Helden gesehen, eine Heldengeschichte erlebt im Stadion mit Alex Sebald damals. Und ja, ist jetzt nicht. Klar, es ist nicht Dortmund oder es ist nicht Bayern oder ein anderer großer Name, der da kommt. Nach Cottbus ist es Augsburg, aber das macht es vielleicht von den Chancen eine Überraschung. Trotzdem ist es ja eine Außenseiterrolle, die wir haben. Ja. Aber das macht es vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher, dass uns das in so einem Spiel gelingen kann. Wobei ich immer sage, diese Mannschaften kommen nicht nach Cottbus und unterschätzen dich. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, nicht so da. Diese Arroganz, dass die dann kommen als Bundesligist und denken, die rauchen wir weg.
Auch für die ist es für Einnahme und für die ist es auch, sag ich mal, die Generalprobe vom Bundesligastart. Also die wollen selber wissen, wo sie stehen. Da ist kein Hergeschenke, die Zeiten sind vorbei. Für die geht es genauso um die Einnahmen und die wollen sehen, wo sie stehen. Und da wird sich keiner Larifari hier aufdribbeln, also auf keinen Fall. Aber kommt ins Stadion, Leute, wirklich, also Pokal ist immer eine Überraschung gut und kommt einfach ins Stadion. Wetter wird, glaube ich, ganz gut, nicht zu heiß, weil es die Woche wohl ein bisschen nass werden soll. Also optimal. Plätze gibt es noch genug, also
Arsch hoch. Und wir sind seit 2 Wochen im Wettbewerb, haben jetzt schon eine Menge gelernt, haben, wie wir gerade festgestellt haben, in den beiden Spielen. Augsburg weiß noch nicht, wo sie stehen. Also das heißt, ganz chancenlos sehe ich uns jetzt nicht. Auch wenn genau Augsburg genauso ein Gegner ist, den man sich jetzt nicht wünscht, wo man sagt, du hast einen Bundesligisten, der genau, auch weiß sozusagen, wenn er irgendwie was erreichen will, ist es am schnellsten über einen Pokalwettbewerb machbar. Und die werden uns wahrscheinlich auch zweimal beobachtet haben und werden wahrscheinlich alle unsere Stärken und Schwächen kennen. Also dementsprechend. Trotzdem, wie gesagt, die wissen nicht, wo sie stehen. Die haben bisher nur Testspiele gespielt. Wir haben zwei Pflichtspiele. Ich bin gespannt.
Na, Augsburg hat einen Schuss von Bug bekommen jetzt Wochenende. Ich weiß gar nicht, Freitag, sondern die haben gegen Leeds gespielt und 4-0 verloren. Also ich sag mal, die haben den Warnschuss schon bekommen, dass sie aufmerksam nach Cottbus kommen sollten.
Also ich habe am Wochenende tatsächlich mal lustigerweise im Kicker, da gab es wahnsinnig viele Testspiele von Bundesligisten gegen Premier League Clubs. Und das war ja alles eine Katastrophe. Also da hast du dann wirklich gedacht, die haben ja alle auf die Nuss gekriegt. Also ich glaube, einer hat irgendwie gewonnen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, sogar Elversberg oder so gegen Crystal Palace oder so. Aber ansonsten war irgendwie Frankfurt. Die haben, glaube ich, 6 Dinger gekriegt. Union hat verloren gegen Ipswich. Es war eine Menge. Also es waren ganz viele Duelle Premier League gegen Bundesliga. Und ich glaube, bis auf ein Spiel haben die Bundesligisten alle verloren und das nicht knapp.
Wissen nicht, wo sie stehen. Sehr gut.
Ja.
Naja, sind wir mal gespannt. Das wird ja auf jeden Fall eine schöne Aufgabe. Wir haben 2 Heimspiele jetzt vor der Brust. wo wir uns eh drauf freuen, glaube ich. Also ich bin da jetzt auch nicht desillusioniert, weil ich mir auch ehrlicherweise keine Illusionen gemacht habe in der zweiten Liga, dass uns das jetzt hier ähnlich gelingt wie in der dritten Liga, dass wir vom ersten Spieltag da vorne wegmarschieren. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Ja. Insofern bin ich jetzt auch nicht erschrocken. Wir müssen halt gucken, dass wir jetzt diese Phase, die wir haben, so schnell wie möglich überstehen. Ja, und dann vielleicht mit einem glücklichen Händchen wieder auf dem Transfermarkt noch der Mannschaft den einen oder anderen Kniff geben, dann, dass es in der Qualität auch noch mal ein bisschen weiter nach oben geht.
Ja, am Ende haben wir jetzt, wie gesagt, wir können alles hinterfragen. Wir haben jetzt 3 Punkte, wir haben 2 Spiele, wir haben einen Sieg, eine Niederlage. Wenn wir an der Quote weitermachen, dann haben wir einen Klassenerhalt.
Frag mal Hannover, die 2 gute Spiele machen, haben Punkte. Also so viel dazu. Das ist, da sage ich auch immer zu den Leuten, guck da mal Hannover an. 2 Bombenspiele gemacht hier in Cottbus, zwar die Tore nicht, und stehen mit 0 Punkten da. Also das ist, wir haben die 3 im Sack fertig, die stehen da, die kann uns keiner mehr nehmen. Und ich sage immer so krümelchenweise, da ein Punkt, oder wie Thomas schon sagte, auch mal ein Dreck ist unentschieden, 0-0, ist doch völlig egal. Also ich glaube, uns braucht keiner einen Norden oder Bodenhaftung hier einreden. Die haben wir genug. Wir können das alles einschätzen und real einschätzen, dass wir da auf dem Teppich bleiben.
Ja, vielleicht war die Woche schon wieder sozusagen der Hype auch sozusagen in der Presse zu groß nach dem Sieg gegen Hannover. Es hat jeder irgendwie gesehen, dass das jetzt unverdient war. So wie du vorhin sagst, Ronny, spielst du das nochmal? Gibt es garantiert einen anderen Sieger? Und trotzdem war es so, ich meine, das ist wahrscheinlich auch eine Sache, da muss man sich jetzt auch wieder dran gewöhnen, dass man natürlich jetzt in einer ganz anderen Medienbild wieder unterwegs ist. Und gerade in einer Zeit, wenn die zweite Liga ja eine Woche, 2 Wochen eher anfängt als die Bundesliga, wo der ganze Fokus von Fußball-Deutschland eben auf diese Liga geht. Und dann hat jeder die 3 Tore von Tolly gesehen, die 2 Tore von Tolly und 1 von Justin Butler, den 3-1-Sieg gegen Hannover. Und man hatte schon irgendwie das Gefühl, wenn man so durch die Medienlandschaft blättert oder hört, das war irgendwie, es war zu viel. Es war mir zu viel und too much und überall Energie Cottbus und gucke mal und da sind die wieder und oh und das Stadion und oh und überhaupt und was da los ist und jetzt war das nicht verdient, aber trotzdem haben die das Spiel ja gewonnen und so weiter. Und da hatte ich so das Gefühl, naja, vielleicht ist das jetzt auch irgendwie, hat der eine oder andere irgendwie ein bisschen ins falsche Ohr bekommen. Ja. Kann ja auch sein.
Du, ich sage am Ende, wir müssen immer auch mit dem Abstieg kalkulieren.
Ja.
Also wie viele Mannschaften haben das nicht geschafft? Aus der dritten Liga hoch, dann gleich wieder runter. Da wären wir nicht die Ersten. Wichtig ist ja nur, dass du den Kopf oben behältst und dann eben wirklich sagen kannst hinterher, wir haben alles probiert, wir haben alles gegeben, es hat am Ende nicht gereicht. Okay, dann ist es so, dann wird auch keiner böse sein. Aber was du halt nicht machen kannst und darfst, ist die Dinge einfach herschenken. Und dann dieses mutlose Spielen, obwohl ich da nach wie vor auch der Mannschaft nicht den Vorwurf mache, dass die jetzt mit Absicht keinen Mut haben. Das ist ja immer so eine Geschichte, ne? Gehst du durch einen dunklen Wald. Ist halt so, dass auch mal jedes Knacken lässt sich zusammenzucken. Das willst du ja nicht. Sagst du ja vorher auch, wenn du in den Wald gehst, na hier fliege ich mal durch. Ne? Das ist ja nichts, was du willentlich machst. Das ist einfach jetzt eine Phase, glaube, da musst du durch. Das ist die Gewöhnung. Ich weiß gar nicht, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, ich weiß jetzt gar nicht, wann hat es denn die letzte Mannschaft gegeben? War das Elversberg, die durchmarschiert sind? Oder sind die überhaupt? Nee, die sind doch gar nicht
durch. Nee, die sind nicht durch. Also nee, nach nicht, oben. Nach oben nicht. Nee.
Genau.
Paderborn war es mal.
Paderborn, genau.
Kann ich mich dran erinnern.
Die sind mal durchmarschiert.
Und dann durchmarschiert,
ja. Dorf. Ja. Aber so oft passiert das, glaube ich, gar nicht mehr.
Ja? Paderborn war ja damals sogar abgestiegen aus der dritten Liga. Das ist ja durch auch damals Lizenzentzug von 60. Sind die in der dritten Liga geblieben. Dann Steffen Baumgart damals Trainer, in die 2. aufgestiegen, in die 1. aufgestiegen.
Genau.
Wichtiger ist ja, dass man keinen Durchmarsch in die andere Richtung macht. Also wie wir es gerade beim SSV Ulm gesehen haben. Ne?
Ja.
Also das nur als Beispiel.
Genau.
Die sind nach oben durchmarschiert, von der 4. in die 2. Und jetzt sind sie von der 2. in die 4. zurückmarschiert. Ne? In 2 Jahren. Und das ist, glaube ich, das. Und ich hatte das letztens jetzt auch schon auf unserer allseits geliebten Pinnwand geschrieben, jetzt tatsächlich gestern. Klar, wir wissen, es geht um Klassenerhalt und vielleicht gelingt der nicht. Ne? Und ich will auch nicht, weil wir jetzt gerade über Neuzugänge geredet haben, dass wir uns, sag ich mal, überanstrengen. Also finanziell praktisch alles auf eine Karte setzen, auf diesen unbedingten Klassenerhalt und sagen, okay, jetzt legen wir nochmal nach, jetzt legen wir nochmal nach und nehmen jetzt vielleicht noch einen Kredit auf oder so. Also mir ist es lieber, also dann steige ich lieber ab mit einem gesunden Verein, der dann in der dritten Liga, sag ich mal, vielleicht mal wieder aufsteigen kann oder sich im Mittelfeld dort in der dritten Liga etabliert, als jetzt irgendwie das wahnsinnige, totale Risiko einzugehen und dann irgendwann dazustehen und genau diesen Ullenweg zu gehen. Also das will ich nicht. Also dann, da sage ich, okay, ja, dann und wir haben alle vor ein paar Wochen gesagt, wir freuen uns auf diese zweite Liga und egal was kommt, das wird einfach eine herrliche Saison und wir freuen uns auf die Auswärtsspiele und die Stadien und Energie zu sehen und irgendwie alles wird geil und wir wussten alle, okay, wir werden dann auch mal verlieren und da hat er gesagt, ha, dann verlieren wir halt und dann machen wir trotzdem Party. So, jetzt haben wir ein Spiel verloren und man hat irgendwie das Gefühl, so alle um einen rum und man selbst auch ist total down. Ja, so so wie sag mal am Samstag noch das Wetter war und letzte Woche das Wetter gegen Hannover. heute guckst du raus, das ist alles grau, trist und regnerisch. Ja, so als ob der Petrus sich auch noch denkt, ach, in Cottbus, da schicke ich mir jetzt das passende Wetter zur Stimmung auch noch hin.
Ja, du sagst es ja richtig. Das wird schwer genug. Das wird schwer genug, vernünftig zu bleiben oder das so zu planen. Ne, wenn du einen achtfachen Etat hast, dann hast du ja so viel mehr Möglichkeiten. Da musst du eh aufpassen, dass du dir jetzt nicht Dinge schaffst, die dann nicht mehr finanzierbar sind. Mhm. Und dann plötzlich wieder alles wegstreichen musst. Ne, das ist eh jetzt nicht so einfach, durch dieses riesige Gap zwischen der dritten und der zweiten Liga im Etat. Da sind wir ja trotzdem noch Letzter. Ne? Also auch mit den knapp 8 Millionen sind wir weiterhin Letzter im Etat. Wobei das schon für uns ja, für den Club ein Riesensprung ist, den du da plötzlich hast.
Ne? Ist halt einfach mal das Achtfache.
Ja.
Ja, ich glaube mal, Aufsichtsrat und Präsident, das wird da nicht passieren, dass wir über Ziele hinausschießen. Die Lehren wurden gezogen vor der damaligen oder nach der damaligen eigentlichen Insolvenz des Vereins, seitdem Sebastian Lemke dran ist und die Aufsichtsratmitglieder alle rundherum. Er sagt es ja auch, wiederholt es ja auch immer wieder, wir geben nur aus, was wir auch einnehmen. Punkt. Und das glaube ich zu 1000%. Und wir werden uns dann nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Also ich glaube, wir werden dann schon nicht das oberste Regal, wie es Pelle Wollezimmer hat, wir werden schon zwei Regale drunter was finden, aber definitiv nicht, dass wir ins Risiko reingehen. Das glaube ich nicht, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Nicht bei den amtierenden Leuten momentan. Bei anderen früher ja, aber nicht bei den aktuellen.
Nur vernünftig, das glaube ich, ist das Wichtigste, dass du da jetzt nicht Stimmungen aufnimmst oder denkst, ja, wir müssen jetzt hier unbedingt und so. Ich glaube, das Umfeld will die Mannschaft einfach auch nur performen sehen und leidenschaftlich spielen sehen. Und wenn es am Ende nicht reicht, dann gehst du halt wieder runter. Aber dann hast du auch nichts vorzuwerfen. Ja.
Nee, aber dann, wenn runter, dann gesund. Und nicht irgendwie noch was mit hinterher schleppen. Ja, irgendwelche Sachen, die man sich eingefangen hat. Ja, und das will ich nicht. Also ich will Energie Cottbus haben und ins Stadion gehen und nicht und dort schönen Fußball sehen und natürlich möglichst erfolgreichen Fußball. Aber das heißt ja nicht, dass man alles sozusagen auf eine Karte setzt und alles auf Spitz auf Knopf und dann sagt man, okay, hat es dann trotzdem nicht geklappt. Dann sagt man, ja, jetzt sind wir mit unserem Latein aber komplett am Ende, mit unseren Finanzen übrigens auch. Und dann haben wir auch nichts gekonnt. Ja. Also.
Ja, wir sind schon wieder viel zu negativ, wir reden ja schon über
TG,
wir brauchen noch mal ein Thema von dir.
Ich habe noch was Positives, genau. Ja, komm. Und zwar auch schon wieder eine Woche her, das haben wir nämlich in der letzten Woche gar nicht besprochen, dass unser Minister, der Gordon Hoffmann, war nämlich zu Hannover 96 Spiel im Stadion, das habt ihr ja gar nicht mitgekriegt, ich habe es übrigens auch gar nicht mitgekriegt, und hat den dritten Zuwendungsbescheid abgegeben. Der war diesmal im Wert von knapp, also ungefähr 191.000 Euro für Infrastruktur wie mediale Übertragung, Hygiene und Verpflegungsstrecken. Was auch immer das heißt, weiß ich jetzt nicht. Also die mediale Übertragung, okay, das kann man sich irgendwie noch vorstellen, das ist dann irgendwie wahrscheinlich, vielleicht ist es der Videobeweis oder irgendwie Kamera, Podeste oder so weiter. Verpflegungsstrecke, weiß ich nicht, gibt es einen neuen Imbissstand? Ich habe es letztens gehört, es gibt Falafel Bowl im Stadion, habe ich letztens gehört. Irgendwie hinter der Westtribüne war ich auch ganz überrascht. Da kann ich auch nochmal dazu kommen. Und ja, und ich habe jetzt mal durchgerechnet, weil es hieß ja, es kommen vom Land 2 Millionen. Euro für diesen Ausbau. Und bisher sind mit diesen drei Zuwendungen sind 1,94 Millionen geflossen. Das heißt, es bleiben noch 600.000 übrig. Und da bin ich mal gespannt, ob da noch was kommt oder ob uns was einfallen muss, was 60. man da...
1,94 bleiben noch 60.
Okay, bleiben 60. Okay, alles klar.
Das
naja,
ist
dann sind 60.
Das ist...
Dann
Bescheid.
Okay. Genau. Dann. Aber trotzdem finde ich schön, und da muss ich auch mal Danke sagen, Gordon Hoffmann, das darf man jetzt nicht vergessen, also nachdem unser vorheriger Minister hier für Familie, Jugend, Sport und was da alles in dem Ressort zusammenhängt, es gar nicht geschafft hat, aufgrund seiner ganz vielen Verpflichtungen, die er im Land Brandenburg hat, einmal in unserer Freundschaft zu kommen, ist ja Gordon Hoffmann, muss man jetzt sagen, bei zwei Pflichtspielen in Folge da gewesen, ja. Weil der war ja das letzte Mal da zum letzten Drittliga-Heimspiel gegen Wien Wiesbaden.
Ja, der das heißt, Dauerkarte.
Da hat er eine Dauer, wahrscheinlich ligaübergreifende Dauerkarte. Genau, aber das habe ich jetzt gesagt, wenn man das mal zusammenrechnet hat, war der jetzt zwei Spieltage in Folge da. Das fand ich jetzt schon interessant und freut mich. Und wenn er natürlich jedes Mal einen Scheck mitbringt, und dann war der. Genau, und beim Wien Wiesbaden-Spiel hat er auch den großen Scheck. Da gab er, da war, kam ja dieser 1,6 Millionen Euro Scheck, glaube ich, ne? Ja, genau. Also das, wenn es Geld gibt vom Land und ein Minister, der offenbar hier auch Spaß hat, Fußball zu gucken und öfter kommt, dann ist das auch was Positives, was ich mal reinklingen kann. Ja,
vor allen Dingen schön, dass der Club und die Landesregierung sich dann doch wieder lieb haben. Ja. Und dass man dann doch wieder gemeinsam am sportlichen Flaggschiff für Brandenburg auch seine Freude hat, auch in Potsdam.
Ja.
Ich habe auch noch was Positives, da geht es auch noch mal ums Geld, aber um Geld sparen, nämlich bei Fahrradschenker in Cottbus. Fahrradschenker hat eine große Abverkaufsaktion, Lagerräumung, die Modelle müssen raus, gibt es ja auch jedes Jahr mal neue Varianten und ab Sonnabend, 22. August bis zum 19. September ist eine große Lagerräumung bei Fahrradschenker und wer sich am Sonnabend beeilt, es geht ja Sonnabend los, kann vorm Spiel sich noch ein neues Fahrrad holen, wenn er das da gekauft hat, gleich Spree entlang ab zum Stadion und kannst da präsentieren, aber schön anschließen bitte, sonst ist es gleich wieder weg. Große Marken wie Kalkauf, Bulls Cube und die Schweizer Premium-Marke Flyer sind da vertreten und es gibt teilweise, nicht auf alle, teilweise über 50% Rabatt. Also ich denke mal, das lohnt sich schon. Und wenn ich da an so ein E-Bike denke, was da mal so 3.000, 4.000 Euro kostet, wenn ich da schon mal 1.000 Euro sparen kann, dann habe ich alles richtig gemacht. Also ab zu Fahrradschenker, Cottbus, Richtung Alt-Schmelwitz, rechte Seite, großer Lagerverkauf. Ich wiederhole es nochmal. Vom 22. August bis zum 19. September könnt ihr dort richtig, richtig sparen.
Ein super Geschenk zur Einschulung.
Ja.
Neues Fahrrad.
Absolut. Also es gibt auch Jugendfahrräder, Kinderfahrräder. Das Thema hatten wir letzte Woche. Na, und jetzt gibt es nochmal einen ordentlichen Rabatt drauf ab Samstag. Und noch kurz nachgeschoben, also auch für Leasing-Modelle, also nicht Leasing-Modelle, sondern Leute, die Interesse an Leasing haben. Das klassische Dienstrad-Leasing gibt es ja ganz viele Firmen in Cottbus. Die Uniklinik, die LEAG beispielsweise, die Knappschaft, auch die Rabatte gelten zum Teil auch für das Leasing des Fahrrads. Also das heißt also, ich habe es selber gesehen, jetzt ist ein cooles Mountainbike, was mal 5.000 Euro gekostet hat, mehrere Tests, die gemacht hat, gibt es für 3.000 Euro, also man spart 2.000 Euro, ja, und das wie gesagt auch im Leasing möglich. Einfach hingehen, sich die Bikes angucken. Es gibt teilweise nur einzelne Modelle. Mal sind irgendwie drei Stück noch da oder so, aber es sind alles Top-Räder. Das ist man bei Schenker gewohnt. Es sind keine Baumarkträder, es sind alles Markenräder.
Das ist alles Marke, was da verkauft wird, ganz genau.
Ja. Ja.
So.
Ja, schön. Dann haben wir wieder was Positives. Dann sind wir aus der Depression irgendwie schon wieder raus, oder? Also,
nächste Depression kommt gerade im Chat, weil es noch nicht jeder mitgekriegt hat. Der Leo Bittencourt hat aus seiner letzten Saison im Pokal vor bei Werder eine gelb-rote Karte mitgenommen und ist dementsprechend gegen Augsburg gesperrt.
Ja, das hatte ich schon auf dem Zettel, aber hätte es wahrscheinlich auch nicht erwähnt.
Der Gag ist noch, man könnte jetzt noch erwähnen, dass er die gelb-rote letztes Jahr in Bielefeld bekommen hat.
Das hatte ich nicht mehr auf dem Zettel. Ich wusste nur, dass er gesperrt ist. Ja, naja, gut. Auf der anderen Seite, muss halt jemand anderes sich da zeigen. Und ich denke, wir haben ja noch einige sowieso Spieler, die sich zeigen wollen. Ne? Gibt's ja auch
ja.
Spieler, die jetzt der letzten Saison Stammspieler waren. Ich denke mal an Moritz Hannemann beispielsweise, der da gerne auch wieder ins Team von Anfang an vielleicht rein will.
Ja.
Vielleicht stimmt. Ja, also könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man da eine Variante findet. Bin mal sehr gespannt auf die Aufstellung gegen Augsburg. Und sowieso die nächsten Tage werden eh spannend. Alles, was so, man merkt es hier jetzt schon, Transfergerüchte. Und wenn sich da was bewegt, bewegt sich vielleicht auch was in Richtung Cottbus und so. Na, es wird jetzt jeden Tag ja immer ein bisschen heißer.
Hm. Ich habe noch eine Sache, die mich geärgert hat in der vergangenen Woche. Und zwar war das der Umgang. Also wir hatten ja gerade das Thema, dass dann doch schon medial jetzt in der zweiten Liga anders auf Energie geguckt wird. Aber der mediale Umgang mit der Verletzung von Erik Engelhardt, also gerade in der Zeit zwischen dieser Sache, wo es passiert ist, und der Diagnose, was ja, sag ich mal, über einen Tag später erst kam, fand ich das echt blöd, dass dann so Medien irgendwie mit diesen Augenzeugenberichten, ein Augenzeuge berichtete, da hat geschrien und dann haben die da, und dann hieß es, er ist ins Klinikum gefahren, beim anderen hieß es, die haben den mit Transporter erstmal in den Verein zurückgebracht. Und da denke ich so, Mensch, ihr seid doch große, ordentliche Medien und muss man da jetzt so eine Sensationsstory machen auf so einem Level, also ohne Fakt zu haben. Also wirklich mit der Aussage, es gab dort einen Augenzeugen. Also das klingt wie bei einem Verkehrsunfall irgendwo auf der Autobahn. Und das hat mich tierisch geärgert, vor allem, weil einfach keine Fakten drin waren. Keiner was wusste, aber es musste irgendwas geschrieben werden und eine Panik geschoben werden. Erik Engelhardt hat sich verletzt. Und das fand ich wirklich völlig blöd. Das würde ich mal hier anmerken. Das ist eine Sache, die gefällt mir überhaupt nicht. Dann wartet einfach 24 Stunden, sammelt Fakten ein, ruft die Leute an, liebe Presse und Online-Medien, und macht dann bitte einen ordentlichen Bericht draus. Und das war keinem geholfen, außer wahrscheinlich irgendwelchen Klickzahlen, ja, da irgendwie eine Panik zu machen. Und dann haben alle gerätselt und alle hatten irgendwie eine Idee und eine Meinung, was denn passiert ist. Und das fand ich echt, echt schlecht. Vor allem von Medien, die sich eigentlich selbst dafür halten, dass sie, sag ich mal, auf einem hohen Niveau Journalismus betreiben.
Zumal, ja, aber du weißt ja. Ist er überhaupt verletzt? Ist das überhaupt passiert? Das ging ja dann auch schon los. Ist das dann überhaupt passiert? Also, kann man mal einen Tag eigentlich warten und dann hat man eine Diagnose.
Ja.
Aber es ist die Hatz nach den Klicks und die Hatz, der Erste zu sein mit der exklusiven Geschichte und so. Ach, ich kenne das auch. Das ist.
Also wir Alten vergessen ja sowieso immer, was soll man machen? Man soll einen Daumen da lassen, man soll ein Abo, und was soll man noch machen? Ich kenne mich da gar nicht.
Kommentieren.
Ach so, okay. Alles ist heute wichtig und alles muss. Ja, apropos, wenn ihr das gut findet hier, könnt ihr ja mal abonnieren. Das hilft uns auch.
Ich finde was gut, das habe ich letzte Woche verpennt. Ist mir danach erst eingefallen. Ich will noch eine Szene erwähnen vom ersten Spieltag, aber nicht aus dem Stadion der Freundschaft, sondern vom Millerntor, von den Gästefans von Greuther Fürth. Das fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Ich habe das gar nicht so mitbekommen. Tag später erst, da hing transparent bei denen im Blog: Eigentlich müsste RWE heute hier spielen. Trotz eigenem Vorteil. Also Respekt, Hut ab vor der Fürther Fanszene, Ultras, die das da gemacht haben, dass man so ein Standing da lässt, obwohl man ja weiß, man hat in der Relegation gewonnen gegen RWE. Aber das fand ich echt stark, das so mal zu zeigen, obwohl man ja als Gewinner aus diesem Rallye-Spiel rausgegangen ist. Mhm. Aber damit zeigt man auch klare Kante, dass man auch selber gegen diese Rallye-Spiele ist. Und wer eben da unten steht, soll absteigen, wer oben soll aufsteigen. Schöne Aktion von Greuther Fürth, fand ich echt stark.
Ja, und nein, ich will dazu sagen, ich hätte es verstanden zwischen der Regionalliga und der dritten Liga. Wenn der Meister nicht aufgestiegen wäre, dann hätte ich das besser verstanden. Ja. Weil Essen ist nun mal nicht Meister geworden, sondern Dritter. Und haben sie ja selber vergeigt. Das haben sie ja selber vergeigt, dass sie Dritter geworden sind. Ja. Also ich verstehe die Stoßrichtung.
Ja, genau.
Aber so ganz, also so wirklich, dass ich gesagt habe, das trifft's auf den Punkt, muss ich sagen, für mich nicht, weil die Relegation Es gab zwei direkte Absteiger aus der zweiten Liga und es gab zwei direkte Aufsteiger aus der dritten Liga. Und dass man jetzt sagt, okay, komm, da gibt's um den letzten Platz nochmal eine Relegation, das finde ich jetzt nicht so kritikwürdig und nicht so diskutabel wie eben diese Meisterregelung. Dass der Meister eben aus der Regionalliga nochmal eine Relegation spielen muss, dagegen bin ich auch total, da muss endlich eine Lösung her. Die anderen Relegationen, ja, also ich habe es früher nicht gebraucht. Ich fand's auch,
haben die für mich immer noch. Das
ist haben sie, keine Frage. Aber es ist halt jetzt nicht so, zwischen dem dritten und dem drittletzten, dass man jetzt sagt, das ist jetzt völlig neben jedem Wettbewerb oder so, wie ich finde, wenn der Meister nicht aufsteigt.
Ja, ja.
Also ich bin jetzt auch kein Freund von dieser Relegation, dieser Drittletzte gegen den Drittplatzierten der Liga drunter. Wie gesagt, früher ging es auch ohne, gab ja immer diese Diskussion, ob das jetzt gerecht ist oder nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich von den Fürth-Fans halten soll, also dass die sozusagen in einer alten Fußballtradition und Ultrakultur und einfach, wie gesagt, festhalten an Traditionen, einfach sagen, okay, wir wollen keine Relegation. Ich weiß nicht, ich kann dir nicht sagen, wie ehrlich dieses Transparent dort ist. Okay. Das sehen wir, wenn vielleicht Greuther Fürth wieder auf Platz 3, also Drittletzter wird in der Tabelle, was sie wahrscheinlich nicht wären, aber es kann natürlich auch passieren. Ja, und hätten die jetzt lieber den Drittliga-Abstieg in Kauf genommen. Ich meine, zum Schluss sind sie jetzt weiter in der zweiten Liga und können es halt so einen Banner zeigen. Ne? Ja. Weiß ich nicht. Ich finde, es gibt deutlich bessere Modelle in Europa. Also es gibt in England, glaube ich, die spielen ja so eine Aufstiegsrunde. Da ist dann vom ersten bis zum sechstplatzierten, glaube ich, spielen die da irgendwie, oder ich glaube, der erste steigt auf und der zweite bis achte oder so spielt dann irgendwie nochmal, die spielen nochmal so eine richtige Runde dort, sag ich mal, aus dieser First League ist es ja, wenn es in die Premier League geht. Sage ich dann aber auch ehrlich, es ist Energie Zweiter geworden und dann will ich das auch nicht haben. Ja, jetzt sind wir direkt aufgestiegen und das nehme ich mit und freue mich und dann sage ich auch, will halt keinen anderen Wettbewerb, dass wir jetzt nochmal gegen den vierten, fünften und sechsten spielen oder so. Ne? Nee. Wir sind jetzt aufgestiegen. Ja. Aber auf jeden Fall interessant. Ich habe es auch gesehen. Ja, siehst du,
ja, ich habe es auch gesehen.
Auch verdrängt schon wieder.
Ja.
Oder Sonntag noch im MDR Chemnitz gegen Aue noch geguckt. Und da gibt es ja auch diese Protestaktion in der Regionalliga, dass angepfiffen wird und dann wird eben gleich wieder stehen geblieben. Und dann stehen die, glaube ich, eine halbe Minute oder eine Minute noch. Und da geht es ja auch um diese Meister müssen aufsteigen Aktion, um das wirklich nochmal den Druck da auf den Kessel raufzubringen.
Ja, aber das ist das Geile, da machen die Vereine mit, da machen die Mannschaften mit, da machen die Betreuer mit, da macht der Präsident, der Manager und so weiter mit. Bei der Aktion jetzt, bei dem Spruchband von Greuther Fürth, glaube ich jetzt nicht, dass die sozusagen die Spieler auf dem Platz sagen, okay, die sagen auch, also statt uns hätte jetzt hier Rot-Weiß Essen spielen sollen. Nein. Ja, also da ist es, glaube ich, sagen wir mal, ein bisschen was anderes. In der Regionalliga finde ich das total klasse, dass die wirklich alle an einem Strang ziehen. Die zu Deutsch verarsche, war auch schon sehr groß in der Sommerpause und dementsprechend finde ich das super und kann das nur unterstützen und das muss jedes Spiel so weitergehen und NOV, für den tut es mir ein bisschen leid, weil die können, glaube ich, am wenigsten dafür, ne? Und die Leute, die es nicht vorwärts bringen, die sitzen eher in Süddeutschland und die trifft's natürlich auch null, wenn jetzt in der Regionalliga Nordost zwischen Chemnitz und Aue der Ball 90 Sekunden ruht, dann interessiert das halt leider an so einen bayerischen Fußballpräsidenten halt gar nicht.
Ja. Ja. Naja, und wenn man sich die dritte Liga anguckt, wo Essen steht, dann hätten die wahrscheinlich jetzt nicht so gut da reingepasst. Zumindest nicht in der aktuellen Form und mit dem aktuellen Kader. Duisburg habt ihr auch gesehen, ne? Also ich gucke manchmal noch so ein bisschen hin. Dritte Liga gucke ich mir manchmal noch so ein bisschen an. Das Magenta-Abo habe ich halt immer noch. Und
geht mir genauso.
Ja, und ja, ich bin auch nach wie vor, also dadurch, dass wir letzte Saison eben auch diese harten Kämpfe hatten, also gucke ich mir gern noch mal so ein bisschen an, was machen denn die Konkurrenten der letzten Saison? Und Duisburg mit 2 Siegen gestartet, 6 Punkte. Also die scheinen da nahtlos anzuknüpfen an die letzte Saison, so wie es uns ja auch gelungen ist. Also Duisburg ist ja praktisch ein Jahr zurück. Unsere Entwicklung, naja, mal gucken.
Ja. Und die lagen ja schon 2-0 hinten in Ferl.
Mhm. Ja.
Für Ferl hat übrigens Tim Heike getroffen.
Tim Heike
hat ein Tor gemacht. Weiß nicht, war das sein erstes Drittligator? Das kann ich gar nicht sagen. Oder hat er damals für Ingolstadt schon mal ein Tor gemacht?
Ingolstadt hat er.
Ja, Ingolstadt. Genau. Okay, also sein erstes Sein erstes Drittligator war es nicht. Und dann habe ich gestern auch, weil ich Magenta TV Abo habe, habe ich gestern Abend dann noch irgendwie Regensburg Saarbrücken geguckt. Und es war auch ein sehr cooles Spiel, stand ewig 0-0. Und dann habe ich wirklich so in der, keine Ahnung, 87. da habe ich gedacht, ey, ich mach jetzt aus. Und dann haben wir echt in der 95. dann, glaube ich, Saarbrücken noch den Siegtreffer zum Auswärtssieg in Regensburg. Ja. Dementsprechend Saarbrücken auch mit 6 Punkten.
Auch 6 Punkte, ja.
Na, also, und das ist ja immer so, wenn man, ist ja ganz oft so, dass wenn man unten gerade so wie die Klasse gehalten hat, im nächsten Jahr hat man so einen Schub nach oben und dann taucht man plötzlich da oben auf. Wir erinnern an VfL Osnabrück. Der war vor 2 Jahren auch ganz, ganz lange im Abstiegskampf und ist jetzt, wie gesagt, letztes Jahr aufgestiegen mit uns. Und jetzt sind es vielleicht Duisburg, die es letztes Jahr kurz verpasst haben. Und vielleicht als Zweiter der FC Saarbrücken. Das sind mögliche Aufsteiger vielleicht.
Ja. Naja. Dann hoffen wir mal, dass wir nächstes Jahr gegen die in der zweiten Liga spielen.
Ja, gern. Wir schreiben denen einfach eine Mail und sagen, wir wünschen uns, dass ihr aufsteigt. Wir möchten gern wieder nach Duisburg.
Ja, da ist Hansa Rostock ganz groß in der Verlosung, denke ich mal, mit drin.
Ja, das haben wir ja auch sozusagen, wir haben ja so eine kleine Kolumne gemacht für die 11 Freunde mit so ein paar lustigen Antworten. Ne? Ach so. Das war ja jetzt auch in der Printausgabe drin. Und genau, und eine Frage war ja, was vermisst ihr dann doch irgendwie an der zweiten Liga? Und da war dann schon die einstimmige Antwort. Ja, schon irgendwie Hansa. Also das ist so ein Derby mehr, auch wenn man dann immer sagt, ja, die kann ich ja überhaupt nicht leiden. Aber so ein Derby mehr ist schon geil und zumal wir gegen die einfach eine fantastische Quote haben. Mhm. Also und glaube ich jetzt die letzten 3 Spiele im Ostseestadion alle gewonnen haben. Ne? Also, also und vor allem nicht, also seit, ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal gegen Hansa verloren haben. Das muss ja irgendwie, also auch 15 Jahre her sein oder so, ne? Also zu finsteren Zweitliga-Zeiten, glaube ich.
Haben wir doch in dem Podcast schon gerätselt damals beim Spiel. Dafür konnte sich keiner
erinnern, ja? Ja, siehst du, hat auch keiner nachgeguckt. Eine Entdeckung habe ich noch gemacht und das hat mich total gefreut. Das freut auch dich wahrscheinlich, Ronny. Und zwar auch beim Hannover-Spiel hat die Fanszene Ultima Raka, also die Fanszene Ultras Energie, CBR und Ultima Raka, die machen immer so ein bisschen Merch, um sozusagen die Choreos zu refinanzieren. Und da gibt es immer so ein paar Shirts und Sticker und Schals. Und Ultima Raka hat jetzt ein Shirt rausgebracht, auf dem steht vorne drauf, macht euch bereit für den Fight Club.
Ja.
Und da habe ich doch gleich gedacht, Mensch, Ronny, das war ja, dein Spruch, also ein Teil klassischen des Spruchs. Ja. Ne? Im Osten geht die Sonne auf und kriegst du es noch zusammen?
Ich krieg das zusammen. Das habe ich doch bei der Aufstiegsfeier habe ich das.
Ah ja, stimmt, genau. Ja,
ja, ja, ja. Nee, das, also ich glaube, das kannst du mich nachts wecken, krieg das zusammen. das ist ja klar, guck mal, das hast du so viele Jahre im Stadion und das war ja auch Bestandteil damals der Club-DNA. Ne? Also wir haben ja damals, war es ja so, dass wir in erster Linie über einen Kampf gekommen sind. Also so dieses spielerische Element, klar hatten wir auch einen Vasili Miriuza oder einen Vlad Munteanu oder auch andere, die dieses Spielerische hatten. Aber wir waren eben damals zumindest, war eine Überlebensstrategie genau das, dieser Fight Club zu sein. Ne? Also dem Gegner richtig weh zu tun, dass der keinen Bock mehr auf Fußball hatte und auf unser Niveau gekommen ist, das war ja damals so das, was die Strategie war. Na, heute ist es eine andere, das kann beides erfolgreich sein, das ist überhaupt nicht, ne? Eines nicht schlechter als das andere. Und damals war es halt das. Ne? Also Christian Weg, faire Brutalität.
Ich wollte gerade sagen, wo du gerade Miriuza und Munteanu genannt hast, wollte ich gerade schon sagen. Wir hatten aber auch Christian Beek und Jörg Scherbe.
Genau.
Ja, die haben es anders angegangen und wie gesagt, zum Schluss für uns Bundesligaspieler.
Genau.
Ja, aber ich habe mich gefreut. Also ich kann mich auch daran erinnern, diese Fight Club-Sache, der Film war damals, glaube ich, auch aktuell und
fand
sozusagen das FC und Fight Club, da kam das her.
Ja.
Genau, ich hatte das damals auf so einem, damals gab es Wallpaper, wenn das noch jemand kennt, das waren so Hintergrundbilder, die man auf seinen Desktop packte, ja, wo jetzt immer sozusagen da irgendwelche Windows-Landschaften sind, da packte man damals so eine Bilder drauf und die haben wir damals online angeboten, so als Download, wahrscheinlich hier 1024x768 Pixel groß. Und da gab es das Fight Club-Motiv und das war irgendwie auch sehr beliebt und das wurde vor allem ist ja wie bei allen Sachen, wie bei Fanhymnen und so weiter, es wurde halt von den Fans angenommen, ne? Und die fanden es cool.
Ja.
Und dann hat sich das verselbstständigt und dann waren wir plötzlich deutschlandweit, auch in den Fernsehsendungen in der Bundesliga, wurden wir dann öfter mal als der Fight Club vorgestellt. Da habe ich mich auch tierisch gefreut, dass das so geklappt hat.
Überlege mal jetzt, ne? Also wie viel, das ist ja ganze Zeit später, dass das jetzt nochmal von einer ganz anderen Fangeneration nochmal aufgenommen wird.
Mhm.
Ja, gut, da wird es auch ein paar Alte geben, die sagen, hey, guck mal, das wäre doch cool, ne? Aber das finde ich schon schön.
Ja, die sind eigentlich damals als Achtjährige ins Stadion gegangen, wo du sozusagen dann die Anmoderation gemacht hast, das ist hängen geblieben. Und jetzt gibt's das auf dem Shirt und vielleicht bleiben ja irgendwie mal 20 Stück übrig und dann kann man die ja noch mal dem Energiezeugwart mal in den Koffer stecken und sagen, okay, guck mal hier, das ist irgendwie auch ein Statement, ja.
Ja.
Trotz spielerischem Hurra-Fußball oder Spektakel, fighten.
Ja. Ja, das müssen sie sowieso jetzt. Also das ist klar. Ohne das geht's nicht. Es geht ohne das Spielerische nicht in der zweiten Liga, aber es geht auch nicht ohne den Körper, ohne den Willen, ohne Gegenwehr und auch nicht ohne dem Gegner mal weh zu tun. Ich denke, das musst du als Aufsteiger, musst du das auch mit als Komponente drin haben, sonst wird's nichts. Jetzt wollen wir nicht negativ enden.
Nee.
Ja, also wir bleiben positiv. Ich sowieso bin... werde sowieso die ganze Saison positiv, also es sei denn, wir brechen jetzt hier völlig ein und machen gar nichts mehr, was ich aber nicht glaube. Da glaube ich auch, dass da wird ein Peter Wollitz auch davor sein. Das ist ja auch jemand, der für klare Worte auch gegenüber der Mannschaft bekannt ist. Der wird die schon anspitzen, die Jungs. Deswegen für mich normale Anfangsschwierigkeiten und ich bleib da sowieso ganz entspannt die ganze Saison. Wenn es wieder runtergeht, ist es so. Ja, das ist eben anderen auch schon passiert. Wichtig ist halt nur für mich, dass die Mannschaft mit Stolz spielt und mit Selbstbewusstsein. Und dann wird es auch kommen, da bin ich mir sicher. Dann kommen auch die Ergebnisse und dann kommt auch unser Spiel. Es ist halt so. Es ist halt eine andere Liga als damals und du musst heute dich erstmal an dieses Niveau, an dieses Tempo und an diesen Druck, der auch auf dich gemacht wird, dann das musst du dich erstmal gewöhnen.
Ja, so. Haben wir uns wieder ein bisschen geholfen aus dem Tief heraus?
Ja.
Ja. Wir gucken jetzt alle zuversichtlich aufs Pokalspiel.
Genau.
Am Samstag. Wie gesagt, zwischen Einschulung und der großen Familienfeier. Abstecher ins Stadion. Perfekt.
Mit dem neuen Fahrrad, genau.
Genau. Und dann nochmal im Shop gleich nochmal ein paar Geschenke. Da gibt es bestimmt auch eine geile Energiezuckertüte, kann ich mir gut vorstellen.
Ah.
Ja, eine gefüllte. Ja. Und wir. 3 Punkte können wir nicht reinpacken. Wir packen einfach eine Pokalrunde rein in die Zuckertüte.
Das wäre doch cool.
Ja. Berlin-Ticket, genau.
Nehmt ihr doch alle mit, die ganze Mischpoke, die zum Einstellungsfeier kommt, nehmt alle mit ins Stadion und eine schöne Party.
Alles klar.
Männer, in dem Sinne, nur Energie.
Nur Energie.
Nur Energie und Abfall Infantino. Ich bleib dabei.